Hier ist die Ausgabe Nummer 2 von Tacheles mit Röper und Stein. Wir müssen natürlich wieder in Themen reinschauen, die andere nicht so ganz behandeln. Heute wollen wir uns den Mueller-Bericht vom FBI mal etwas zur Brust nehmen. Dann gucken wir rüber zu den Gelbwesten, aber vielmehr schauen wir uns Macron an, was der so treibt mit seinem Leibwächter. Und dann wollen wir natürlich auch den Blick auf die kommende Ukraine-Wahl richten. Was ist denn da der Stand der Dinge? Ja, und das alles bespreche ich wieder mit meiner Stimme aus Russland, mit dem Thomas Röper. Und ich sage viel Spaß hier bei Ausgabe Nummer 2 von Tacheles mit Röper und Stein. Thomas, Straßbitze, wie geht es in St. Petersburg? Ich grüße dich.
Privat, ja, hier geht's gut. Wir haben seit gestern wieder Schnee um minus 3 Grad. Ich wollte morgen einkaufen bei Schneefall. Bei euch ist wärmer, glaube ich, aber ja. Es ist schön.
Nein, es hat auch geschneit hier bei uns. Es war wirklich auch die letzten Tage wieder mistig kalt und ich habe es jetzt langsam echt satt. Ich bin jetzt reif für den Frühling und ich will jetzt endlich Wärme und Hitze und Blumen und Grün einfach. Der Winter war mir jetzt einfach zu lang. Aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt nicht im russischen Winter sitzen. Das wäre mir jetzt zu heftig, ja.
Ach, man gewöhnt sich an alles. Ja, die Russen sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also.
Ja, das stimmt auch. Ich habe einen Hund, ich bin jeden Tag 3-mal draußen. Ohne mein Bundeswehr-Unter-Anorak gehe ich sowieso nirgendwo hin. Ja. Thomas, ja, aber schön, dass du wieder Zeit hast. Wirklich, ich freue mich sehr, wieder in die Themen einzutauchen. Und wir haben ja Gott sei Dank jetzt schon die 2. Ausgabe dran. Und wir haben Zuschauerantworten bekommen, YouTube-Kommentare zu unserer ersten Sendung und da müssen wir ein bisschen drauf eingehen. Zum ersten natürlich, ja, das ist tatsächlich eine Fototapete, ja, das hat aber damit zu tun, dass das Bücherregal, das da hinten ist, einfach viel zu hässlich ist. Also ich wollte es ein bisschen hübscher machen, es ist auch von der Kameraeinstellung ist es einfach besser und da nimmt man halt einen intellektuellen Hintergrund. Ich hätte jetzt auch eine Hawaii-Landschaft nehmen können, aber darum geht es ja bei uns nicht, ja. Und das Zweite ist, das ist hier wirklich low, no budget production. Also der Ton wurde auch bemängelt. Wir sind dran, da eine Tonbesserung hinzukriegen. Wir müssen uns noch die richtige Mikrofonierung ausdenken. Ich hoffe, ich habe es jetzt bei mir schon hingekriegt. Thomas ist da auch dran. Und ich glaube, es gibt auch in Russland drüben einen guten Elektronikladen, wo du dann demnächst auch ein anderes Mikro am Start hast. Oder, Thomas?
Ja, die gibt's hier. Da muss ich nur noch hinkommen. Ich habe jetzt das einfach zeitlich nicht geschafft. Ich sitze ja genauso wie du zu Hause. Ich sitze in meiner Küche. Das ist nun mal die Akustik der Küche. Wir sitzen nicht im Studio in Leipzig, da muss man mit umgehen, dass es leider ein bisschen schlechterer Ton ist. Ich wollte mich noch freuen über Kommentare, die wir bekommen haben. Prost Kaffee. Jeder, der eine Idee hat, wie man diesen Text auf der Tasse übersetzen kann, ich habe es dem Robert schon versucht zu übersetzen. Wenn ihr gute Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe gesehen, einige können Russisch und haben sich amüsiert. Ja. Aber gut, ich denke, so viel dazu. Am Ton arbeiten wir.
Und, aber helfen wir uns mal für diejenigen, die nicht Russisch sprechen. Also keep calm, das können wir noch alle hinkriegen. Also bleib ruhig und der Rest ist irgendwie, ich nehme
ja, das mal an. Das würde ich jetzt ja gerne der Kreativität derjenigen überlassen, die es verstehen. Also richtig übersetzen kann man es nicht. Das ist ja eher so eine Gefühlsäußerung. Und da bin ich gespannt, was wir für Ideen bekommen.
Okay. Also eine emotionale Gefühlsäußerung wird damit ausgedrückt, ja? Okay.
Ja, die mit Keep Calm nicht viel zu tun hat. Das ist die Ironie an dem Spruch. Aber egal.
Okay, alles klar. Du, ja, ich war wieder mal erstaunt, was du an deinem Blog alles rausgehauen hast. Du bist ja wirklich eine lebende Schreibmaschine. Und die ganzen Artikel, die du da veröffentlicht hast, die interessieren mich natürlich brennend. Und einen möchte ich natürlich ganz, ganz oben hinhängen. Das ist ja auch wirklich der Aufhänger der Woche. Es wurde letzten Sonntag, also heute ist der 27. Was haben wir heute für einen Tag? 27.3., genau, Mittwoch.
Ja, 2 Tage vorher aufzeichnen, dass wir das noch alles geschnitten kriegen.
Genau. Und jetzt habe ich am letzten Sonntag, kam also auf Spiegel Online und allen anderen großen Medien in Deutschland, kam eben die Ankündigung, endlich ist es soweit. Am Montag kommt der legendäre Mueller-Bericht von dem FBI-Sonderermittler raus zu der angeblichen Collusion, also von der Wahlbeeinflussung und Zusammenarbeit von Putin und Trump und großes Mediengetöse. Und dann kam am Montagmorgen das große Nichts. Also das ist wirklich ein Thema, wo ich gedacht habe, so wow, also wer es jetzt nicht kapiert hat, wird es nie wieder kapieren. Was hast du denn gedacht am Sonntagabend, was da am Montag kommen wird? Warst du dir klar, was daraus wird?
Ja, das war ja schon vorher klar. Ich habe ja schon vor 6 Wochen einen Artikel darüber geschrieben, da hat Mueller schon durchblicken lassen, für mich ist er Müller, auch wenn er für dich Mauer ist. Auf jeden Fall, der hat schon vor 6 Wochen durchblicken lassen, dass er nichts in der Hand hat. Dann hat er wohl 6 Wochen noch irgendwie versucht zu formulieren. Aber es war zu erwarten, das habe ich schon Mitte Februar geschrieben. Und am Samstag, als dann der Bericht übergeben wurde, da kam auch schon so durch, da steht wohl nichts drin, da habe ich auch schon mal geschrieben. Und als dann Montag tatsächlich offiziell nichts drin stand in dem Bericht, da war natürlich spannend, wie die Medien reagieren. Und man kann einfach sofort sehen, wie sie umschalten. Also während wir jetzt 2,5 Jahre beschallt wurden, damit Russland hat die Wahl beeinflusst und Putin hat Trump in der Hand und die arbeiten zusammen und eine große Verschwörung und mit wem Trump geredet hat, irgendwelche Russen und alles ganz böse, ist alles nichts dran. Also der Müller hat nichts gefunden. Das ist ein erstklassiger Freispruch. Und die Medien haben sofort umgeschaltet. Jetzt geht es plötzlich nicht mehr um die Zusammenarbeit von Trump und Putin. Jetzt sagen sie plötzlich, aber im Bericht steht ja trotzdem drin, dass Russland die Wahl beeinflusst hat. Und da muss ich dann sagen, also die haben es nicht gemerkt. Weil genauso wie man, ich habe da auch einen Bericht, und der ist schon über ein halbes Jahr alt, wo ich die Fakten schon alle dargelegt habe, wo man wissen konnte schon lange vorher, dass nichts dran ist an der Verschwörung von Russland und Trump, ist genauso nichts dran an der russischen Wahleinmischung. Man muss einfach mal gucken, wo kommt diese jetzt eigentlich her, diese russische Wahleinmischung. Und da gab es ja die Geschichte mit den E-Mails von Clinton. Mhm. Also man muss jetzt zurückdenken, wir müssen Zeit zurückgehen, Wahlkampf, Clinton, Trump, Sommer 2016. So, da fing das an. Da tauchten plötzlich E-Mails auf, hat WikiLeaks veröffentlicht, aus denen ging hervor, dass die Demokratische Partei in völlig unzulässiger Weise im Vorwahlkampf Clinton bevorzugt hat gegenüber dem sehr chancenreichen, populären Kandidaten
Bernie Sanders. Mhm.
Ja. Ja. So, den wollte die Partei aber nicht. Und das ist, wie gesagt, unzulässig. Die Partei hätte neutral sich verhalten müssen. Sie hat aber Clinton gefördert. So, das war in E-Mails ganz klar zu sehen. Das hat WikiLeaks veröffentlicht. Also eigentlich ein Skandal. Die Demokratische Partei hat sich nicht an die demokratischen Gepflogenheiten gehalten, die in Amerika gelten. Da hätten jetzt vielleicht sogar Staatsanwälte ermitteln müssen. Die Parteiführerin der Demokraten ist zurückgetreten. Die hat später auch ein Buch geschrieben, wo sie dann gesagt hat, in der Situation damals, da war also wirklich, sie nannte es Korruption innerhalb der Partei von Seiten Clintons. Kam in den Medien hier auch nicht so sehr. So, aber, also der Witz war, es kam diese Sache raus, der Skandal war da, die Parteichefin tritt zurück, aber anstatt, dass die Medien sich darauf stürzen, die Demokratische Partei verstößt gegen demokratische Prinzipien, hat Clinton gesagt, die Russen waren es. Mhm. Ja, also die Russen haben die E-Mails veröffentlicht, die sind ganz böse.
Ja, heißt, und zwar ging das Ganze auch von der ersten Stunde an schon so, dass ja, das also mit der Wahlniederlage eigentlich am nächsten Tag dann schon das große Geschrei losging, das ist nicht unsere Schuld, sondern das müssen die Russen gewesen sein.
Ja, das fing schon im Sommer an vor der Wahl, als diese E-Mails rauskamen. Da hat Clinton sofort gesagt, die Russen haben unseren Server gehackt, die Daten an Wikipedia gegeben, Wikipedia hat sie veröffentlicht. Mhm. Ja, also die Aussage ist, ich habe zwar alle Regeln gebrochen, die es in der Demokratie gibt, ja, aber der das aufgedeckt hat, der ist böse. Ja, ja, ja. Also es ist schizophren, aber die Medien sind auf diesen Zug gesprungen und haben also diese an den Haaren herbeigezogene, von Clinton erfundene Russland-Affäre von Sommer 2016 dann wirklich jetzt bis, was haben wir, März 2019 am Leben erhalten. Wer, wie gesagt, diese Sache chronologisch verfolgt hat, der hat von Anfang an gesehen, da war nichts dran.
Und vor allem nicht dann nur am Leben erhalten, sondern ich habe eine Zahl aufgeschnappt, dass im amerikanischen Fernsehen roundabout 12.000 Berichte und Talksendungen, Artikel und also Informationen diesbezüglich generiert worden sind, die alle auf hohlen Phrasen bestehen. Aber das Entscheidende ist halt, denen muss wohl klar sein, je öfter man etwas wiederholt, desto mehr wird es zum Narrativ, desto mehr nehmen das die Leute dann auch ernst und sagen, ja, das steht doch überall, das muss doch auch so gewesen sein. Wenn das aus jeder Ecke so verlautbart wird, dann kann ja der normale Bürger gar nichts anderes als davon ausgehen, naja, der böse Russe eben wieder, ja.
Ja, und wie gesagt, genau dieses Narrativ wird jetzt auch weiter bedient. Es fragt ja keiner, worin diese russische Wahleinmischung, die jetzt noch übrig ist, nachdem die Verschwörung Trump und Russland vom Tisch ist, worin die denn besteht. Und da muss man wieder sehen, die offizielle Behauptung ist, und da gibt es auch tolle Sachen, gehe ich gleich ein bisschen drauf ein, die offizielle Behauptung ist ja, Russland hätte in sozialen Netzwerken die Stimmung und so weiter beeinflusst und so die Wahl beeinflusst. Mhm. Wer nicht, also es geht nicht darum, dass die Computer gehackt hätten und dann, ne? Es geht nur um Anzeigen in sozialen Netzwerken. Wir reden über Anzeigen, die wurden mit einem Budget laut Facebook von etwa $100,000 veranstaltet. Jetzt muss man sehen, der Wahlkampf hat 2 Milliarden gekostet für 2 Kandidaten. Mhm. Und jetzt sollen die Russen mit $100,000 diesen Wahlkampf beeinflusst haben. Das sind 0,0005%. Also wenn die Russen so gute PR-Strategien und Werbeleute sind, dass sie mit $100,000 gegen 2 Milliarden anstecken können, ja, ich meine, da musste man die engagieren. Also herrlich. Aber der Witz ist folgender. Jetzt müssen wir mal gucken. Also von den Zahlen ist schon klar, das ist Blödsinn. Und jetzt will ich mal ganz kurz zeigen, jetzt kommt wieder unsere große Technik hier, will ich mal ganz kurz zeigen, mit was für Bildern das denn so passiert war. Also wir haben hier einen Artikel, der kam, wo war der hier, bei SRF in der Schweiz, habe einfach irgendeinen genommen und da sind ein paar Bilder drin, mit denen also jetzt die Russen die Wahl beeinflusst haben sollen. Also zum Beispiel das hier. War auf Facebook, Army of Jesus heißt die Gruppe, war gesponsert, war so eine Anzeige, bezahlt. Und da sagt der Teufel, wenn ich das Armdrücken gewinne, dann gewinnt Clinton. Und dann sagt Jesus, nein, wenn ich das verhindern kann und so weiter. Ja. So, also mach ein Like für Jesus. So, das ist jetzt also Werbung für Trump.
Ja.
Das hier ist auch ganz toll bei Instagram. Nicht? Also Hillary ist es ja, ne? Egal, ob die toten Soldaten zurückkommen. Und uns musst du folgen, wenn du als Veteran eine Veränderung willst. So, ja.
Okay.
Okay. Dann hier was mit der LGBT United. Noch vorher Sanders wäre der große Held der LGBT gewesen und also auch gegen Clinton noch. Dann hier geht es um Unabhängigkeit für Texas. Das sind also so die Beispielbilder, mit denen unsere Freunde aus Russland jetzt den Wahlkampf zugunsten von Trump beeinflusst haben sollen. Und der Witz ist, das meinen die Ärzte. Mhm. Ja, also das wirklich jetzt wirklich, wenn ihr die Medien lest jetzt, dann könnt ihr sehen, ja, die Russland-Affäre ist vom Tisch, aber Müller hat ja nachgewiesen, dass Russland die Wahl trotzdem beeinflusst hat. Ah ja. Wobei, wie gesagt, noch nicht mal klar ist, wer die Anzeigen bezahlt hat. Die wurden aus Russland bezahlt. Das heißt noch nicht, dass es der russische Staat war. Ich wohne in Russland. Hätte ich die Anzeige geschaltet, wäre ich jetzt der russische Staat. Also das ist schizophren.
Also man kann schon davon ausgehen, dass diese ganzen Vorwürfe von Anfang an bis zum Schluss konstruiert waren. Man musste einfach von dieser desaströsen Wahlniederlage ablenken. Zurück zu dem Bericht mal. Ich habe gestern beim Herweg vom Studio in Leipzig viel Radio gehört und wollte natürlich auch wissen, was ist jetzt hier so die Stimmung in Bezug auf den Mueller-Bericht? Wie wird das in den deutschen Medien aufgeschnappt und wie wird das verarbeitet? Und ich habe eine gewisse Tendenz gleich vom ersten Tag an gemerkt, auch gestern im Radio, dass man jetzt also diesen Bericht mehr oder weniger anders interpretiert. Es heißt dann, ja, der ist ja nicht ganz veröffentlicht worden, sondern es ist ja nur die Interpretation des Mueller-Berichts von dem Justizminister Barr. Und deswegen können wir ja auch gar nicht davon ausgehen, dass das die ganze Wahrheit ist, sondern es kann ja auch sein, dass das hier mehr oder weniger eine Interpretation ist, die gar nicht so richtig ist. Und dann kommt es darauf an, was noch versteckt wird in diesem Bericht. Der wird wahrscheinlich auch gar nicht ganz veröffentlicht werden, bla bla bla. Also man versucht davon abzulenken, dass in dem Bericht nichts Haltbares gefunden wurde. Und gleichzeitig schiebt man schon wieder den Verdacht auf eine andere Möglichkeit, dass ja vielleicht doch noch und hier noch. Und es wurden ja auch so und so viele Leute verurteilt, die sitzen zwar in Russland und die werden nie verurteilt werden, oder angeklagt und die werden nie verurteilt werden. Also man kann jetzt nicht sagen, dass Russland da unbeteiligt war. Das ist so der Tenor, den ich komplett durch die Berichterstattung in den letzten Tagen gemerkt habe. Was hast du denn dazu aufgeschnappt?
Das ist so, das habe ich auch so geschrieben, das muss man wieder ne, alles auseinandernehmen. Also das erste ist die russische Wahlermischung über soziale Netzwerke. Das haben wir abgehakt. Das Budget war $100,000. Von wem die kamen, außer dass sie aus Russland sind, weiß keiner. Der russische Staat wahrscheinlich nicht, vielleicht doch, weiß keiner. Die Bilder sind jetzt nicht so, dass ich sage, sie haben den Wahlkampf beeinflusst. Ich habe sie gerade gezeigt, kann jeder sagen, oh doch, das war kriegsentscheidend. Jetzt kommen wir zu den restlichen Vorwürfen. Also zunächst einmal, man muss ja wissen, der Mueller oder Müller ist nun wirklich kein Freund von Trump. Das ist ein erklärter Gegner von Trump und wenn der in seinen Recherchen irgendwas gefunden hätte, um Trump auch nur irgendwie anzuklagen, hätte er es gemacht. Mhm. Das heißt, dass der jetzt einen Bericht abgibt, in dem ein wie auch immer enthaltener Schuldbruch für Trump drin ist und der Justizminister sagt, nee, da ist nichts, dann kannst du dir sicher sein, der Müller würde schon vor der Presse stehen und sagen, hallo, das habe ich aber anders geschrieben. Also da ist schon wieder, ne, die Medien stellen sich dumm, die wissen ganz genau, was ist, stellen sich dumm, wenn sie sowas behaupten. Denn wie gesagt, der Müller würde jetzt sofort protestieren. Das ist das eine. Das zweite ist jetzt die ganze Verurteilung. Das ist eine Sache, die finde ich immer wieder lustig, weil das kommt auch in den Medien. Es geht sowohl um die Verurteilung, die der Müller-Bericht gebracht hat. Der hat ja irgendwie 2, 3 Leute wegen Steuerhinterziehung angeklagt und verurteilt. Das ist unglaublich amüsant. Der Müller hat 50 Millionen Dollar ausgegeben, 2800 Vorladungen verschickt. Ich versuche mir gerade die Zahlen zu merken. 500 Verhöre durchgeführt, 40 FBI-Agenten und 19 Juristen beschäftigt. Das Ganze für wieder 50 Millionen Dollar und hat damit 2 Steuerhinterzieher gefunden. Also das ist also unglaublich effiziente Arbeit. So, und was dann die Russen angeht, die sie angeklagt haben, da haben sie jetzt, ich glaube, 2 Dutzend, also irgendwie 24 Russen angeklagt wegen der Wahleinmischung. Die werden natürlich nie für ein amerikanisches Gericht kommen. Und das ist das Schöne an diesen Klagen. Die können noch so konstruiert sein, solange die nicht vor Gericht gehen und vom Richter auseinandergenommen werden, sieht es in der Presse gut aus. Es wird dann in der Presse behauptet, einige der Russen wären GRU-Agenten. Ist auch nur eine Behauptung. Also es ist alles rein konstruiert. Es ist nichts, was man greift, kann man sagen kann, da ist etwas. Und dann wird noch erwähnt. Es geht ja noch weiter. Es geht ja dann noch um die Schmiergeldzahlung für seine Ex-Geliebte, wo Trump wohl einer Frau 150.000 Dollar bezahlt hat, damit sie im Wahlkampf nicht mit seiner Affäre um die Ecke kommt. Das wäre wahrscheinlich das Einzige, wo Trump noch echt ein Problem kriegen könnte, juristisch. Aber wenn sie nicht noch wegen irgendeiner Falschaussage oder so kriegen. Aber ansonsten ist da wirklich nichts. Der Müller-Bericht ist ein reiner Freispruch. Und die Medien versuchen uns zu drehen, zum Beispiel Amtsmissbrauch, dass er das Amt missbraucht hätte, um die Ermittlungen zu behindern. Da hätte Müller ihn nicht komplett freigesprochen. Ja, sorry. Wir leben in einem Rechtsstaat, Herrschaften. Entweder bin ich schuldig, dann komme ich vor Gericht, werde angeklagt und ein Gericht verurteilt mich als schuldig. Oder aber der Staatsanwalt sagt, ja, kann sein, kann nicht sein, es reicht nicht mal für eine Anklage, geschweige denn für eine Verteidigung. Das ist unschuldig und Freispruch. Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat und die Medien versuchen das auszuhebeln, indem sie mit solchen Berichten sagen, ja, könnte ja doch noch was dran sein, weil. Nein, Rechtsstaat sollte auch auch für die Medien gelten. Und das ist für mich ein Skandal, dass die Medien sich hinstellen, und dann solche Gerüchte trotzdem in die Welt setzen. Ich muss das gleich dazu sagen, kein Fan von Trump. Ich finde seine Politik zum allergrößten Teil schrecklich. Aber trotzdem hat jeder, auch Trump, eine faire Berichterstattung verdient. Und da muss ich einfach sagen, die ist nicht gegeben. Die ist nicht gegeben. Es wird vorverurteilt. Wir haben das jetzt 2,5 Jahre bei der Russland-Affäre gesehen. 2,5 Jahre, geht mal zurück, Russland-Affäre, Artikel, weiß ich was, Sommer 2018. Da steht das überall so drin, als wenn es Fakt wäre. So, heute wissen wir, es ist alles Fake News. Es war 2,5 Jahre Fake News und zwar mit Ansage, weil jeder, der sich in die Materialien eingelesen hat, der hat gesehen, es ist Bullshit. So. Sorry, das war emotional, aber ich habe mich da so aufgeregt.
Ja, ist ja auch bizarr. Ich meine, Trump ist in meinen Augen auch mehr oder weniger eine Marionette, aber er darf nicht von Anfang an verurteilt werden. Also Marionette in dem Sinn meine ich jetzt, dass er zum Beispiel diese Golanhöhen anerkannt hat mit einem Tweet und ich habe sogar vorhin noch ein Bild gesehen, wie er und Netanyahu sogar ein amtliches Dokument in die Kamera gehalten haben mit seiner Unterschrift drauf, dass das also wirklich von seitens der Amerikaner jetzt de facto israelisches Hoheitsgebiet ist. Das hat natürlich die rechten Falken in Israel sehr gefreut, weil da ist ja jetzt Wahl und das ist ja jetzt ein Auftrieb für die da unten. Das wird aber unisono in der ganzen Welt mehr oder weniger scharf verurteilt, weil das nichts anderes ist, wie sehr viele Liter Benzin in ein Feuer zu kippen, das da ohnehin schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger unkontrolliert lodert. Das stelle ich mir unter einem, ich stelle mir sowas von einem verantwortungsvollen Staatsmann, stelle ich mir das nicht vor, dass man sowas macht, ja. Egal, wer da im Hintergrund ist.
Das ist einfach, ich denke, das ist bald ein Thema mal für ein eigenes Thema für eine Sendung, weil Trump ist ja, was seine Politik angeht, teilweise sehr, sehr, schwer verständlich, da muss man wirklich tief reingucken.
Schwer verständlich ist nett ausgedrückt, ja.
Ja, wenn man reinguckt, kann man vieles verstehen. Also zum Beispiel, warum er sich so verhält zu Iran und zu Israel, das ist ja ein Thema. Die Israelis mögen Iran nicht und Trump ist voll auf israelischer Linie, ne, hat das Iran-Abkommen nicht gekündigt, er hat es gebrochen, eine Kündigung ist im Abkommen nicht vorgesehen, das nur nebenbei. Das Abkommen kann man nicht kündigen, oder nur alle zusammen, auf jeden Fall konnten die USA nicht aussteigen, einfach das Vertragsbruch. Aber das ist alles die Politik von Trump, die ist sehr pro-israelisch. Das hängt sicherlich sehr stark zusammen mit seinem Schwiegersohn, dem Kushner, der ein jahrelanger privater Freund von Netanyahu ist und jetzt von Trump zum Nahostbeauftragten gemacht wurde. Das heißt, wir haben da jetzt einen 150-prozentigen Pro-Israeli als Nahostbeauftragten. Darum können die USA jetzt wirklich, die Israelis ungehemmt in Gaza Bomben schmeißen. Sie können, Trump hat die Botschaft nach Jerusalem verlegt, jetzt kommen die Golanhöhen. Trump ist der israelischste Präsident, den die USA je hatten, ich sag's mal so. Mhm. Und das ist sicherlich eine eigene Analyse wert, warum das so ist. Er fährt jetzt bei Nordkorea eine völlig andere Politik, da geht es ja um Entspannung und auch bei Russland würde er gern, aber er darf nicht, weil er ständig Knüppel zwischen die Beine kriegt in Washington. Also er macht eine sehr, sehr ungewöhnliche Politik. Einige Dinge finde ich nicht schlecht. Ich bin immer gut, ich bin immer sehr für Versöhnung. Ich bin weniger für Eskalation. Also was er da in Israel treibt, in Venezuela, in Syrien, das finde ich ziemlich schlecht, höflich ausgedrückt. Seine Versuche mit Russland zusammenzukommen und auch mit Nordkorea finde ich gut, denn Entspannung ist besser als Krieg und Sanktionen. Aber wie gesagt, darum, also grundsätzlich, ich bin kein Freund von Trump und was er da im Nahosten macht, halte ich für hochgefährlich.
Also wir bleiben auf jeden Fall an diesem Thema dran. Ich bin wirklich gespannt, wie die Berichterstattung in den nächsten Wochen darüber laufen wird. Also ich kann es mir jetzt schon so vorstellen, der Mueller-Bericht wird in Frage gestellt, wird anders interpretiert werden und dann läuft das Thema aus, weil eben nichts substanziell Belastbares gefunden worden ist. Das ist so meine Vermutung und ich glaube, da kann ich jetzt schon krasse Anzeichen dafür sehen, dass das genauso laufen wird. Also spätestens in einer Woche wird von dem Mueller-Bericht niemand mehr sprechen und wenn, dann nur in dem jetzt schon erwähnten Narrativ.
Also das. Ja, also natürlich, es wird dann immer noch kommen. Mueller hat ja nachgewiesen, dass Russland die Wahl beeinflusst hat. Genau. Wenn ihr das lest, dann guckt euch kurz nochmal, den Link stellen wir unten rein ins Video, die Bilder an mit den bei Facebook und Instagram Russland die Wahl beeinflusst hat mit einem sagenhaften Budget von $100,000 aus ganz Russland, von allen, die da irgendwie mal Anzeigen geschaltet haben.
Die Jungs möchte ich auch anstellen, dann gebe ich denen 1.000 Euro und dann können sie eine Wahlkampagne zugunsten von Nuviso machen, dass Nuviso dann als nächste große Partei im Bundestag auftritt. Ja.
Ja, oder zumindest mal als eine Fernsehlizenz kriegt.
Ja, wäre zumindest auch etwas, ja.
Ja.
Aber lass uns
also, wie gesagt, es wird so laufen.
Lass uns doch mal... zu einem Sie anderen
die Blamage Thema. Schnell jetzt ausblenden und dann was?
So. Lass uns doch mal gleich zu einem anderen Thema springen. Ja. Und zwar, ich habe meinen Kopf auch immer wieder nach Frankreich gesteckt, also vielmehr meine Gedanken. Die Gelbwesten-Aktionen laufen ja jetzt schon die 19., 20. Woche. Also trotz aller Polizeibrutalität und Eskalation, die... Ja, es gehören immer zwei zum Tango. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Gelbwesten nur friedlich sind und die Polizei nur draufhaut. Also es kann schon sein, dass es da auch Gewaltbereite gibt. Aber die Art und Weise, wie in Frankreich da gerade gegen diese Demonstranten vorgegangen wird, das ist schon wirklich, das geht schon in Richtung Bürgerkrieg. Ich möchte nur das Interview bei uns auf der Seite erwähnen von meiner Kollegin Julia, die einen Rettungssanitäter da hatte, der sich da drüben lange umgesehen hatte, der von Anfang an dabei war. Die Zahlen der tausenden Verletzten und Schwerstverletzten und Toten und so weiter, das spricht eigentlich alles Bände. Und es wird ja weiter eskaliert, dass nämlich auch ein Demonstrationsverbot verhängt worden ist. Bei Strafe, also wirklich drastischen Strafen, Geld- und Gefängnisstrafen, die Zahlen der Teilnehmer werden da natürlich ein bisschen weniger, aber mittlerweile ist sogar die Armee im Einsatz gegen das eigene Volk und das ist ein Zustand, der ist schon lange nicht mehr vorgekommen oder wenn überhaupt, also in dieser Form noch gar nie. Man sieht natürlich, wie sehr das Establishment versucht jetzt diese nach außen artikulierte Wut des Volkes wirklich in den Griff zu kriegen und allem Anschein nach funktioniert es nicht, was Macron da macht, oder?
Ja, also das ist insofern wirklich spannend, weil also man muss ja bei den Gelbwesten sehen, dass wirklich von Anfang an alle Versuche gemacht wurden. Ich habe das mal in einem Artikel zusammengefasst, das kann ich mal eben in die Kamera halten. Die haben wirklich alles versucht, um die Gelbwesten auszuschalten. Also ich habe vor kurzem einen Artikel geschrieben, das ist mir aufgefallen, vielleicht das mal am Anfang. Die Teilnehmerzahlen der Gelbwesten kamen immer sehr merkwürdig vor, weil auch das Interview von deiner Kollegin habe ich ja gesehen. Es ist ein sehr gutes Interview, kann ich nur empfehlen. Sollten wir auch unten im Video verlinken.
Gerne.
Und wenn wir jetzt diesen Artikel ansehen, dann kann man Folgendes sehen. Das ist jetzt vor einer Woche gewesen. Da war die niedrigste Teilnehmerzahl, das waren 32.000 Menschen waren da gekommen angeblich. Spannend ist, dass ich kann jetzt kein Französisch, aber das kam in der russischen TASS. Und die TASS, muss ich dazu sagen, ist eine Nachrichtenagentur, die macht wirklich sehr trockene Nachrichten. Also wenn die jetzt was berichten aus Deutschland, Welt, Spiegel zitieren, das sind wörtliche, super Übersetzungen, da kannst du nichts sagen. Da ist also, die haben eigentlich keine Kommentare drin, das ist wirklich nackte Nachrichten. So, und die haben die AfP zitiert, die nach dieser Demonstration mit 32.000 Menschen in einer Sitzung mit Macron hat der Innenminister dann gesagt, dass der radikale Teil der Gelbwesten 40.000 bis 50.000 Menschen umfasst.
Okay.
Und jetzt frage ich mich aber, wie 32.000 Demonstranten insgesamt da sein können und davon 40.000 bis 50.000 Radikale. Aha. Also das heißt, wenn man da genau reinguckt, dann sieht man, dass die französische Regierung, weil das sind ja offizielle Zahlen, die Zahlen sehr stark nach unten richtet, während die Teilnehmer tatsächlich von über 200.000 sprechen. Also die Zahlen muss man schon mit Vorsicht genießen. So, und dann habe ich in dem Artikel, deshalb habe ich den jetzt gezeigt, verlinkt, da kann das also jemand mal alles nachlesen, die Versuche, wie die französische Regierung im Grunde seit Dezember versucht hat, die Gelbwesten zu stoppen. Da gab es ja zunächst einmal den Terroranschlag von Straßburg.
Ja, ja.
So, daraufhin forderte der Innenminister von den Gelbwesten mal ein, zwei Wochen nicht zu demonstrieren, die Polizei wäre jetzt zu beschäftigt.
Ja, aus Solidarität mit den Opfern hat es geheißen.
Ja, und auch weil die Polizei jetzt so beschäftigt ist mit Antiterrormaßnahmen. Also die hat keine Zeit für die Demonstranten. So, und dann, als das nicht funktioniert hat, dann kam ja der nächste Punkt, den hat auch der Kollege, der Rettungssanitäter in dem Interview von Tanja angesprochen. Im Dezember gab es noch durchaus Polizisten, die sich geweigert haben, gegen die Gelbwesten vorzugehen. Mhm. Das heißt, die Polizisten sind schlecht bezahlt, die haben hunderte Überstunden vor sich hergeschoben, die waren im Grunde solidarisch mit den Gelbwesten. Mhm. Wenn den Polizisten gesagt wurde, räumt da mal die Demonstration ab, dann haben da ganze Polizeizüge gesagt, nö. Und das hat der Kollege im Interview bestätigt, auch erzählt, die wurden alle abgeräumt. Die regeln jetzt irgendwo den Verkehr und übergeblieben sind die Leute, die gern auch draufhauen. Ja, und damals im Dezember hat zum Beispiel die Regierung den Polizisten erstmal eine Bonuszahlung von ein paar hundert Euro angeboten, damit sie überhaupt treu bleiben. So, die Polizeigewalt, ich kann das Video wirklich nur empfehlen, der erzählt das sehr detailliert, auch ich habe dazu viel geschrieben, wird im Westen gar nicht erwähnt, aber die Polizeigewalt führt natürlich dazu, dass die Menschen Angst haben. Mhm. Wenn die Polizei ohne Not mit Gummigeschossen auf friedliche Demonstranten schießt und dann da Leute ihre Hände verlieren, Augen verlieren, die Granaten, die Blendgranaten und Rauchgranaten, mit denen die schießen, da sind 50 Gramm TNT drin. Also so eine Silvesterknalle dürftest du gar nicht verkaufen. Mhm. Zu Silvester wäre sowas verboten. Und damit schießen die auf Menschen. Und wenn das explodiert an deinem Fuß, dann ist der Fuß weg. Und solche Sachen machen durch die Menschen Angst. Darum sind dann eben viele, die nicht mehr hingehen. Das kann also alles erklären, warum die Teilnehmerzahlen tatsächlich rückläufig waren. Als das aber auch nicht wirklich funktioniert hat, gab es ja noch den Skandal vor einigen Wochen. Wir erinnern uns, da haben irgendwie ein paar Gelbwesten, ob das Gelbwesten waren, ob das Spinner waren, ob das Provokateure waren. Jedenfalls haben sie einen französischen Philosophen mit jüdischen Wurzeln antisemitisch beschimpft. Und daraufhin ging dann ein, zwei Wochen durch die Medien alles, die Gelbwesten ist alles Antisemit. Mhm, aber selbst dieser Kampfbegriff hat die Gelbwesten nicht von Demonstrieren abgehalten. Dann hat Macron plötzlich die Bewegung der roten Schals geschaffen, die am Sonntag, dann Sonntag Gegendemonstration machen sollten.
Das war ja ein Riesenerfolg.
Das war gigantisch. Ja. Die sind einmal gekommen, das waren 1.000 Leute oder so und dann nie wieder gesehen. Also eine gigantische Volksbewegung.
Ja.
Und dann, wie gesagt, auch die Verschärfung des Demonstrationsrechts. Also es wurde in Frankreich jetzt schon mehrmals verschärft. Hohe Strafen. Es gibt die Einschränkung ganz konkret. Die Regierung oder besser auch die Behörden dürfen entscheiden, wer darf auf eine Demonstration. Das heißt, wenn die jetzt jemanden haben, der zum Beispiel eine führende Gelbweste ist und auf dem Leute nachlaufen, dann können sie dem sagen, du darfst nicht zur Demo. Kriegst Hausarrest für den Tag. Ja, also ohne Gericht, ohne Richterbeschluss, ohne alles. Wenn Russland sowas machen würde oder China oder Venezuela, ich möchte wissen, was hier in den Medien los wäre. In Frankreich geht das durch. Also das ist schon wirklich heftig, was die da veranstalten. Das ist wirklich kaum zu beschreiben. Und solche Sachen gehen in Medien durch und die lenken aber eigentlich auch nur davon ab, was tatsächlich da los ist in Frankreich. Denn Macron hat ja einen Skandal am Hals, wie du weißt.
Ja, lass uns gleich auf den Skandal nochmal kommen. Ich habe gerade deinen Artikel noch im Kopf, den du drüber geschrieben hast, und zwar über die unterschiedliche Berichterstattung über die Demonstrationen jetzt in Frankreich und das Beispiel des Lehrerprotestes in Marokko, den du da aufgeführt hast.
Ja,
fand deine Analyse wirklich toll. Das ist mir da auch zum ersten Mal aufgefallen. inwieweit der Spiegel da mit spitzfindigen Begriffen und auch psychologischen Tricks versucht, da auf der einen Seite für die Demonstranten in Marokko zuerst mal ein Verständnis zu wecken, so nach dem Motto, die protestieren für bessere Bezahlung, für andere Bedingungen und so weiter. Also man schafft ein gewisses Verständnis und sagt dann, dass die das artikulieren auf der Straße und so der Leser denkt dann, okay, das ist eine gerechte Sache. Und im Gegenzug dazu werden die Demonstranten in Frankreich, die ja auch soziale Reformen fordern, die auf Gründen der sozialen Zwänge auf die Straßen gehen. Die gehen ja nicht einfach, weil sie Randale machen wollen auf die Straße, sondern weil die Not haben. Dafür wird aber kein Verständnis geschaffen, sondern im Gegenteil, man versucht sie gleich als Rechtsbrecher darzustellen, als Leute, die gegen Verbote verstoßen. Und das Ganze wird also ohne irgendeine Form von Rechtfertigung erklärt, warum denn die auf die Straße gehen könnten. Und das ist mir so vorher noch nicht bewusst gewesen, ja, dass man also schon alleine mit den Worten verschiedene Sympathien in die Richtung bringen kann. Also mir ist es schon bewusst, dass das geht, aber dass das an diesen beiden Artikeln so exemplarisch war, den Artikel fand ich wirklich sehr gut von dir. Und da ist mir das dann wieder bewusst geworden, wie ich, obwohl ich eigentlich wachen Auges diese Berichte lese, trotzdem Opfer werde von Manipulation und mir dessen teilweise gar nicht bewusst bin, obwohl ich schon ein gesteigertes Interesse an sowas habe. Das ist echt raffiniert gemacht. Das ist wirklich raffiniert gemacht. Und ich frage mich, ob die Autoren das machen, weil die innerlich selber davon überzeugt sind oder weil sie den Auftrag haben, diesen Spin, diesen Deutungsrahmen so zu bringen. Was denkst du? Ist das denen in der journalistischen DNA drin oder müssen die das machen?
Also ich will jetzt nicht spekulieren. Ich denke, es gibt sicherlich genug, die das, was sie schreiben, glauben. Aber ich weiß auch, ohne Namen zu kennen, dass es welche gibt, Namen zu nennen, dass es welche gibt, die sagen, ich mache das, weil ich mir eine Hypothek bezahlen muss. Mhm. Also es gibt auch welche, die wirklich wissen, dass sie Müll schreiben, aber sie müssen. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, da nenne ich keine Namen, da werde ich auch nie was zu schreiben. Das sind eben Sachen, die kann ich nicht belegen, die habe ich aber, weiß ich aber sicher. Ich habe den Artikel, von dem du gerade gesprochen hast, eben kurz mal aufgemacht und will mal ganz kurz, weil das vielleicht ganz interessant ist auch, ein paar Tipps geben, wie man solche Nachrichten lesen kann. Also zunächst einmal haben wir die beiden Artikel im Spiegel, ne, also Marokko, Rabat heißt die Stadt, ne, Polizisten attackieren Lehrer in Marokko mit Wasserwerfern. Das sind also Lehrer, die in Marokko demonstrieren, ja, weil sie nur befristete Verträge kriegen. Und dann bei Frankreich hieß es am gleichen Tag bei den Gelbwesten, Frankreich, Gelbwesten machen trotz Verbotszonen. Mhm. Ja, also die Gelbwesten sind böse, sie verstoßen gegen Demonstrationsverbote, die Marokko, die Lehrer sind gut und werden mit Wasserwerfern auseinandergetrieben. Was ich besonders aufregend fand, den Artikel kann ja jeder mal lesen, ich würde den jetzt ja nicht vorlesen. Was spannend ist, man kann oftmals sehen, wie sich Überschriften verändern. Das heißt, Artikel, das passiert mir auch, ich mache einen Artikel und dann merke ich nach einer halben Stunde, ich könnte die Überschrift griffiger formulieren. Dann mache ich die nochmal neu. Oben in der Zeile sieht man immer Internetadresse, die ursprüngliche Überschrift. Bei ganz vielen Seiten. Die allermeisten Nachrichtenseiten haben das auch so, technisch. Und beim Spiegel, wie gesagt, nochmal Frankreich. Gelbwesten machen weiter, trotz Verbotszonen. Hier ist der Screenshot. Aber der Artikel hieß vorher, Frankreich, Gelbwesten protestieren in Paris, Nizza und Toulouse. So, das hört sich natürlich an. Gelbwesten, große Bewegung in vielen Städten. Die haben viele Anhänger.
Ja, ja.
Das wollte der Spiegel dann so nicht haben und hat lieber gemacht, die verstoßen gegen Verbot.
Die Bösen.
Das heißt also, die haben die Überschrift Bösen später nochmal geändert. Wir haben das ja letzte Woche auch gesehen bei dem Bloomberg-Artikel, wo sie gleich einen ganzen Artikel geändert haben. Ja. Es ist also für jeden auch immer mal ein Blick wert, wenn ihr einen interessanten Artikel seht, guckt mal nach, war die Überschrift immer so. Das kann man meistens sehen. Aha. Ja, es ist, wie gesagt, den Screenshot habe ich extra eingebaut. Ja, also könnt ihr gerne mal lesen, da bin ich hier genauer drauf eingegangen, aber das ist so die Geschichte dahinter. Ist einfach spannend, gerade auch wenn man eben sieht, wie sich Überschriften verändern bei Artikeln, weil das wahrscheinlich dem Chefredakteur zu freundlich über die Gelbwesten war, musste man dann nochmal die Überschriften nachlesen.
Ja, und das eigentlich Interessante an dem Skandal in Frankreich ist der Skandal, über den niemand spricht, oder was heißt der Skandal in Frankreich, ist eine Geschichte im Hintergrund von Macron, die in Frankreich sehr wohl wahrgenommen wird, aber auch nicht auf dem Level, wie es eigentlich notwendig wäre und bei uns in Deutschland so gut wie gar niemand mitbekommt. Also ich lese keine großen Schlagzeilen diesbezüglich. Es geht um den Leibwächter von Macron. Und zwar ist dieser Mann momentan in Untersuchungshaft, weil er wohl etwas übereifrig seinen Dienst ausgeführt hat bei den Gelbwesten. Also er hat ein paar Gelbwesten, ein paar Demonstranten äußerst brutal niedergeknüppelt. So ein Leibwächter ist ja durchaus in der Lage, mit seinem Körper ein paar Sachen zu machen, die die meisten Leute nicht können. Die haben Nahkampfausbildung, sind meistens sehr groß und mächtig, stark. Also hat er da mal seinen Job ein bisschen, sein Aufgabenumfeld ein bisschen erweitert, sein Aufgabenfeld. Und ja, jetzt sitzt er in U-Haft. Bloß was niemand weiß, ja, Thomas, was ist denn da dieser Macron-Leibwächter eigentlich?
Ja, also,
was ist denn das für eine Type?
Ich muss jetzt mal eben ganz kurz auch ein bisschen auf den Bildschirm gucken, weil nicht, dass ich was vergesse. Ich habe mir so einen Stichwortzettel gemacht. Also das geht um Macrons Leibwächter, der heißt Alexandre Benalla, ist marokkanische Abstammung und war also Macrons Leibwächter. Und was wir in den deutschen Medien dazu lesen ist, der hat wohl auf einer Gelbwesten-Demo sich eine Polizeiuniform angezogen und Gelbwesten verprügelt. Das ist also unstrittig. Da gibt es schöne Videoaufnahmen von, wie der Typ Gelbwesten richtig zusammengemöbelt hat. Und das ist so in den deutschen Medien der Skandal. Das ist aber längst nicht alles. Der gute Mann war nicht nur Leibwächter, der dann auf einer Demo sich ausgetobt hat, das könnte man ja vom Berufsbild noch verstehen. War ein Scherz. Ne? Aber der war nebenbei auch stellvertretender Stabschef in Macrons Präsidialverwaltung. Mhm. Das ist schon mal abenteuerlich. Also ich habe noch nicht gehört, dass bei irgendwem der Leibwächter auch noch Stabschef ist oder stellvertretender. Das heißt,
also Stabschef ist die graue Eminenz im Hintergrund. Das ist jetzt nicht irgendwie jemand, der Hausarbeiterjobs übernimmt, sondern das ist derjenige, der Termine koordiniert, der Termine plant und so weiter. Das ist eine ganz hohe Nummer. Ja?
Mehr noch, nicht nur Termine planen, nicht bloß Sekretärin. Das ist so ungefähr, wenn ich das richtig verstehe, wie das in Frankreich organisiert ist, ist das so ungefähr das, was bei uns der Kanzleramtsminister ist.
Ja, ja.
Oder also Chief of Staff
ja, im White House.
Genau. Ja, ja. Und da ist das Deputy gewesen, also stellvertretender Chief of Staff bei Macron. So, als Leibwächter. Also das ist schon mal sehr merkwürdig. Also man stelle sich vor, Merkel hat einen Personenschützer von der Polizei und der wird auch noch nebenbei stellvertretender Kanzleramtsminister. Da sagen alle,
ein bisschen ungewöhnlich, ja.
Das sehr, ist
doch ein bisschen ungewöhnlich,
so.
Ja.
Aber in Frankreich war das so, dass der Mann also diesen Job auch noch nebenbei hatte. Der hat seinen Waffenschein nicht legal erworben, also da gibt es viele Fragezeichen. Nachdem dann die ganzen Sachen aufgeflogen sind und er aus dem Dienst entfernt wurde, hat er seine Diplomatenpässe weiterbehalten. Um ihn zu decken, gab es Falschaussagen aus den Reihen des Palastes, also des Élysée-Palastes, aus den Mitarbeitern. Unterm Strich drum den Mann mindestens 5 Jahre Haft wird, oder ja, 5 Jahre wohl Haft, wenn die Sachen rauskommen. Hinzu kommt, dass es in Frankreich auch noch Gerüchte gibt und die sind also so massiv, dass Macron sie schon mal öffentlich bestritten hat, vor Kameras, der Benalla wäre sein Geliebter.
Sein was?
Nun kannst du uns egal sagen, ob Macron schwul ist oder nicht oder bisexuell. Das interessiert mich eigentlich herzlich wenig.
Moment. Sein Geliebter, hast du gerade gesagt.
Die Gerüchte sind in Frankreich da und Macron hat sie schon mal öffentlich vor laufenden Kameras abstreiten müssen. So heftig sind die Gerüchte. Mhm. So, das würde ja auch erklären, warum du nun Leibwächter ist, das heißt immer bei Macron in der Nähe, warum Macron seinen Vertrauensmann zum Stabschef, kann man ja sogar noch, ne? Okay, aber erstmal wäre das Vetter in Wirtschaft, weil für einen Job sollte man sich entscheiden. Aber der zweite Punkt, der den Franzosen wahrscheinlich wichtig ist, weil ob Macron schwul ist oder nicht, ist ja erstmal völlig wurscht. Macron, da gab es ja viele Fragen, wo der Mann plötzlich herkam. Ne? Also die alten Parteien waren unbeliebt, Le Pen konnte vielleicht sogar die Wahl gewinnen und dann kam wie aus dem Nichts ein Macron aufgetaucht mit einer Partei, die es vorher nicht gab, finanziert weiß ich von wem, und wurde Präsident, hat die Wahl gewonnen. Also ziemlich gebastelte Kunstfigur, sagen manche, Verschwörungstheoretiker. Und da würde er natürlich denen in die Hände spielen, wenn sich herausstellt, dass Macrons Ehe eine reine Showveranstaltung ist und dass er in Wirklichkeit sich mit dem Marokkaner liiert hat.
Lass uns mal schnell die Ehe von ihm aufdröseln. Macron ist verheiratet mit einer Frau, die ist 24 Jahre älter wie er. Das ist jetzt nichts Verwerfliches, das passiert öfters, egal ob der Mann älter ist oder die Frau älter ist, das gibt es immer wieder. Erstaunlich ist nur, sie war seine Lehrerin früher und sie hat ihn kennengelernt, wenn ich richtig informiert bin, als er 15 war.
Ja, das ist
meine, dann geheiratet, als er 18 war. Da war sie dann schon 42. Also sie hat ihn kennengelernt, als sie 39 war. Da war es ihr 15-jähriger Schüler. Und die hatten wohl schon Also wenn ich mit 18 heirate, dann heißt es, ich habe vorher schon eigentlich eine Beziehung gehabt. Eigentlich ist die dann mehr oder weniger an einem Minderjährigen interessiert gewesen. Da gibt es einen gewissen Fachausdruck dafür, der nennt sich eigentlich pädophil. Nur das ist jetzt irgendwie etwas schwierig, weil das ist ja dann erst ab 18 dann alles öffentlich geworden. Viele Menschen sagen, das ist sehr, sehr seltsam, wenn ein 18-Jähriger...
Ja, zumal, ich meine, also selbst wenn es nicht pädophil ist, nehmen wir mal an, das wäre gesetzlich okay. Lehrer und Schüler ist generell irgendwie nicht allzu wünschenswert, habe ich gehört. Also,
ja,
ja,
es gibt aber immer Probleme damit, ja.
Ja, also die ganze Geschichte ist merkwürdig, aber okay, soll die Geschichte so sein? Ich wünsche ja jedem seine romantische Liebesgeschichte, wie sie ist.
Ja.
Nur wenn sich jetzt herausstellt, dass diese Liebesgeschichte mehr oder weniger, ob von Anfang an oder erst viel später, ein Fake ist und Macron in Wirklichkeit Männer viel lieber mag oder von mir aus auch zweigleisig fährt, das darf ja jeder tun, wie er will, fühlen sich die Franzosen betrogen. Weil der ja mit diesem Bild, das er von sich gemacht hat, als dem jungen, energischen Saubermann, der Reformen macht, der das Land nach vorne bringt und mit seiner glücklichen Ehe, und der hat ja ein Bild von sich geformt. Und wenn sich herausstellt, dass das Bild gelogen war, das könnten die Franzosen im Wesentlichen übel nehmen als alles andere.
Ja.
Wobei hinzukommt, dass ja auch noch die Frage ist, was da tatsächlich im Élysée-Palast gelaufen ist. Denn dass der Mann Leibwächter und Stabschef, stellvertretender Stabschef war, ist die eine Geschichte. Also die ist, ne, das klingt schon sehr nach Vetternwirtschaft. Da gibt es auch Berichte, nicht in Deutschland, die musste ich wieder in Russland lesen, dass es aus dem, also als die Ermittlungen angefangen haben, der hat also irgendwie eine Gelbweste verprügelt, dann kamen die Ermittlungen und da soll es aus dem Élysée-Palast, aus dem Stab des Präsidenten, Druck auf den Staatsanwalt gegeben haben, nicht zu ermitteln. Und das ist natürlich blöd, wenn da noch der stellvertretende Stabschef der Beschuldigte ist. Also das ist alles, wie gesagt, noch sehr im Nebel. Keiner weiß genau, was ist, aber ganz eine Menge Vorwürfe, die sich Stück für Stück bestätigen. Und jetzt ist die Frage, wenn der Staatsanwalt tatsächlich richtig sauer ist, dann könnte der anfangen, dem Benalla einen Deal anzubieten nach dem Motto, du musst nicht 5 Jahre ins Gefängnis, das bleibt beim Jahr Bewährungsstrafe, aber ich mache dich zum Kronzeugen. Erzähl mal, was ist denn da Palast los? Ja, und dann könnte das für Macron richtig übel werden.
Also was könnte denn dann passieren? Lass uns doch mal ein bisschen spekulieren. Komm, wir können ja hier frei denken. Was wäre denn dann die Konsequenz? Müsste der zurücktreten? Glaubst du, der hätte weiterhin die Rückendeckung von Merkel oder anderen EU-Regierungschefs, wenn herauskommt, dass das Ganze eine verdeckte Liebschaft war, dass er eigentlich mit seinem Leibwächter nicht nur Vetternwirtschaft gemacht hat, sondern andere Dinge auch noch gemacht hat?
Na gut, ich denke erstmal, das ist erstmal jedem egal in der Politik. Wie gesagt, soll er schwul sein. Das ist auch mir jetzt erstmal egal. Also ich bin hetero, aber ich habe kein Problem. Ich hab homosexuelle Freunde und finde das völlig in Ordnung.
Ja, du bist tolerant, aber es gibt viele, die sehen bei so einer Lüge über einen Politiker, sehen da wenig Toleranz und würden das sagen, der hat das Vertrauen missbraucht.
Aber doch nicht Politiker selbst. Also wie oft hat Merkel gelogen und die wird doch Macron eine Lüge nicht übernehmen. Nein, die Frage ist, die spannende Frage ist, wenn wir spekulieren wollen, was ist wirklich im Élysée-Palast los? Ja, also wir haben jetzt ein Beispiel für offensichtliche oder zumindest sehr wahrscheinliche Vetternwirtschaft gesehen. Und wir wissen nicht, was da noch alles hinter den verschlossenen Türen läuft. Benalla weiß es. So, und wenn das interessant genug ist, dass er sich damit seine Gefängnisstrafe ersparen kann, könnte es ja sein, dass er in Versuchung kommt, zu sagen, ich packe aus als Kronzeuge. So, und dann ist die Frage, was hat er dazu erzählen? Und wenn da wirklich richtig irgendwie Dreck am Stecken ist, dann kann Macron letztendlich auch mit einem Merkel oder sonst wer nicht retten. Also wenn das wirklich so ist, dass er dagegen Gesetze verstoßen hat, wird das eng. Aber das ist Spekulation. Also wir wissen, es gibt den Skandal. Benalla hat Polizisten verprügelt. Benalla sitzt in Untersuchungshaft. Er hat seinen Waffenschein unter fragwürdigen Bedingungen bekommen. Er hat Diplomatenpässe nicht zurückgegeben. Mitarbeiter des Präsidialstabes haben gelogen im Zuge der Vernehmung des Falles. Und Benalla war außerdem, hatte mindestens 2 Posten, nämlich Leibwächter und stellvertretender Stabschef. Das wissen wir. Alles darüber hinaus ist Spekulation. Nur das ist schon so eine so schöne Spitze des Eisberges, ich verwundert wäre, wenn da nicht noch mehr rauskommt.
Also ich glaube, Benalla ist sich dessen auch bewusst, dass selbst wenn er als Kronzeuge aussagen würde für Strafminderung, dass er dann ganz gefährlich leben würde, auch im Gefängnis. Weil ich bin mir sicher, der hätte dann plötzlich einen Unfall oder es gäbe eine kleine Gefängnisrevolte, eine Schlägerei, vielleicht hat er einen Herzinfarkt. Also die Tricks der Geheimdienste, die er kennen muss als Leibwächter des Staatschefs. Ja.
Vor allem als Stabschef, da kennt er die Tricks erst recht.
Stabs- und Staatschef, ja. Also ich glaube, er wird nicht aussagen dürfen. Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, aber das ist alles Spekulation.
Das ist völlig Spekulation. Das ist auch die Frage, was der weiß. Also wenn der jetzt nichts Wichtiges weiß, ist ja die Frage, was der weiß und auspacken kann. Das kann ja sein, dass der Sachen auspackt über Vetternwirtschaft, dann hat er im Gefängnis wahrscheinlich ein entspanntes Leben und Macron ist Karriere kaputt. Aber wenn da noch mehr ist, dann ist es vielleicht besser, den Mund zu halten. Wir wissen es nicht, das ist wirklich Spekulation. Also nochmal die Fakten. Es gibt den Skandal. Bendella hat Gelbwesten in Polizeiuniform, die er nicht tragen durfte, verprügelt. Sein Waffenschein ist nicht ganz legal an ihn rangekommen oder er an ihn. Diplomatenpässe nicht zurückgegeben. Falschaussagen aus dem Präsidialstab. Also das sind die Fakten. So. Dann wollen wir weitersehen. Wir haben jetzt ein bisschen spekuliert, was ich nicht so gerne tue.
Aber das ist doch legitim. Das ist ja auch das, was mich so, was könnte denn sein, weißt du, so dieses Detektivische, so, was könnte denn da passieren? Man versucht doch irgendwie, sich einen Reim zu machen, was da noch alles passieren könnte. Aber egal, ich glaube, was interessanter ist, Thomas, ist die fehlende Berichterstattung oder die tendenziöse Berichterstattung über solche Fälle. Das ist ja das, was mich wirklich am meisten interessiert, dass man erkennen kann, in den Medien in anderen Ländern wird ganz anders mit diesem Thema umgegangen wie bei uns. Also der große Vorwurf Lückenpresse ist da halt wieder genau zu erkennen. Man lässt einfach unliebsame Informationen gerne weg. Und deswegen interessiert mich dieser Skandal natürlich auch umso mehr. Ja.
Also ich habe ein Auge drauf. Ich bin an dem Ding dran. Ich finde es auch wahnsinnig spannend. Und auch ich mache mir natürlich Gedanken, was könnte passieren. Aber wie gesagt, es dreht sich darum, was weiß Bendella und was kann er erzählen. Und da ich das wirklich nur raten kann, da kann ich nicht mal spekulieren, ist das im Augenblick müßig. Und darum weise ich immer noch mal auf die Fakten hin, weil ich will jetzt hier auch keine Theorien in die Welt setzen, was da sein könnte oder nicht sein könnte. Die Fakten habe ich jetzt dreimal genannt. Jetzt kann sich jeder Gedanken machen und die Zukunft wird uns zeigen, was passiert.
So, mach mal einen Haken an Frankreich dran. Ja. Es gibt viel spannende, noch spannendere Themen. Und zwar eins, das in der nahen Zukunft liegt. Also jetzt von uns aus gesehen in wenigen Tagen am 31.03.2019 findet in der Ukraine eine neue Präsidentschaftswahl statt. Wir haben schon in unserer ersten Sendung mal kurz drüber gesprochen. Wir haben auch so viel über dieses Thema Wahlen schon gesprochen, wenn wir telefoniert haben miteinander. Du hast Gott sei Dank die Fähigkeit in Russland, also du kannst Gott sei Dank Russisch, du kannst die ganzen Primärquellen von da aufnehmen. Kannst du eigentlich Ukrainisch auch ein bisschen oder ist es komplett anders?
Ich sage aber, die slawischen Sprachen sind so ein bisschen wie die deutschen Dialekte. Also ich habe meine Zeit in Bulgarien gearbeitet, habe die Sprache ein bisschen gelernt. Aha. Und dadurch verstehe ich die meisten slawischen Sprachen so ähnlich wie jemand, weiß ich, aus Norddeutschland mit seinem Plattdeutsch ein Bayern versteht. Ja, okay. Also längst nicht alles, aber so 30%, 40%, 50%, je nach Dialekt verstehe ich. Ukrainisch verstehe ich wahrscheinlich so zu 40%, 50%.
Okay, also du kriegst die Idee mit, um was es geht. Du kriegst so eine Ahnung von dem Thema immer. Ja. Okay.
Also den grundsätzlichen Sinn kann man verstehen.
Du kannst das da auch aufschnappen. Okay, super. Und wie gesagt, also das Thema Wahlmanipulation in der Ukraine, das füllt ja auch schon etliche Seiten bei dir. Und auch in unseren Gesprächen kam das immer wieder durch. Ich erinnere mich an den Vorfall von Kertsch. Der provozierte Vorfall mit den Torpedobooten in dieser engen Straße bei der Neuen Brücke, die Russland mit der Krim verbindet. Das haben wir beim letzten Mal besprochen, dass das also auch versucht wurde, von Poroschenko zu instrumentalisieren, dass er also dass das Kriegsrecht ausgerufen wurde, dass er nur noch mit Tarnanzug unterwegs war, dass er permanent versucht hat, hier so den starken Befehlshaber raushängen zu lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sich am nächsten Sonntag in der Ukraine abspielen wird. Er ist den Umfragen nach komplett abgeschlagen, bei ungefähr 9%. Und trotzdem geht er davon aus, dass er in die Stichwahl kommt. Wie lässt sich sowas denn erklären?
Ja, ich will nochmal, auch wenn ich es letztes Mal gezeigt habe, ganz kurz darauf eingehen, dass die Menschen, weil es ja längst nicht jeder weiß, verstehen, was in der Ukraine los ist. Also das Land ist unter dieser neuen Regierung, die nach dem Maidan 2014 in die Macht kam, sehr verarmt. Mhm. Und ich will das nochmal ganz kurz, nur ganz schnell aufzeigen, dass ihr es nochmal seht, worum es geht. Das Bruttosozialprodukt ist in der Ukraine seit 2014 um die Hälfte eingebrochen. Die Auslandsschulden sind seit 2014 explodiert und die Gehälter sind ebenfalls seit 2014 um die Hälfte eingebrochen. Wir reden also von einem Land mit einem Durchschnittsgehalt von 150 Euro. Mhm. Und das ist keine 2 Stunden Flugzeit von Deutschland entfernt. Ja, so, Und in dem Land, wo sich jetzt die Lebensumstände so verschlechtert haben, wir haben es letztes Mal ausführlich besprochen, wenn es interessiert, guckt mal in die Sendung oder lest die Artikel auf meiner Seite. Das will ich nicht alles wiederholen. Ich will nur daran erinnern, dass es so ist. Also das heißt, in dem Land, die Situation ist mies. Die Leute sind arm. Sie haben noch einen Bürgerkrieg da, der ihnen nicht gefällt, weil da teilweise ja Leute zwangseingezogen werden. So, das sind alles Sachen, die sind nicht populär. Und vor dem Hintergrund ist jetzt Präsidentschaftswahl. Und da haben wir drei Kandidaten jetzt in der Spitzengruppe. Poroschenko kämpft mit Timoschenko um zweiten oder dritten Platz. Und ganz vorne ist es ist kein Scherz, ein Komiker, Selenskyj. Ein Mann, den ich persönlich sehr mag, also nicht politisch, weil ich nicht weiß, wofür er steht. Der hat ja noch nie Politik gemacht. Aber seine Comedy-Shows, seine Auftritte sind toll. So, und so ist also jetzt die Situation. Wahl ist am Sonntag, dem 31. März. Und eigentlich hat Poroschenko wenig Chancen, überhaupt in die Stichwahl zu kommen. Also er ist eigentlich, er war vor einigen Monaten abgeschlagen. Die ganzen Zahlen zu den Umfragen der Ukraine kann man hinterfragen. Gallup hat jetzt vor ein paar Tagen.
Moment, Gallup ist ein Meinungsforschungsinstitut.
Ja, und zwar ein amerikanisches dazu gehört. Das ist ein amerikanisches, also ne. Wurde in Deutschland nicht berichtet. Ich habe die Meldung auch aus den russischen Medien. Ich habe das dann nachgesehen. Englisch kann ich ja. Stimmt also. Habe ich auch alles verlinkt. Und Gallup hat also letzte Woche gemeldet, die Unterstützung für Poroschenko in der Ukraine liegt bei sage und schreibe 9%. Das ist immerhin der schlechteste Wert aller Länder der Welt. Das muss man erstmal hinbekommen.
Für einen amtierenden Regierungschef, ja.
Im Wahlkampf, ja. Also schlimmer geht nicht. Und nun will uns also demnächst die Presse erzählen, dass der Mann die Stichwahl überstanden, also die Wahl überstanden und die Stichwahl gewonnen hat. Darauf läuft es hinaus. Das heißt, da laufen in der Ukraine unglaubliche Schmutzkampagnen. Das ist wirklich, es ist ein Skandal in meinen Augen, dass die deutschen Medien darüber nicht berichten. Wir kennen alle noch irgendwie, so das Schlimmste, was hier passiert ist, war Watergate, wo Nixon irgendwie ein paar Privatdetektive losgeschickt hat, dass die nachts ein paar Wanzen im Büro der Demokraten anbauen. So, das war schon ein großer Skandal. Nixon musste zurücktreten. In der Ukraine ist Folgendes passiert. Also nur ein Beispiel, das ist eine eigene Sendung. Zum Beispiel hat der SBU, also der Geheimdienst, anders. Das Wahlkampfbüro von Selenskyj, von dem in den Umfragen mit Abstand führenden Kandidaten, der nie Politiker war, das sagt schon, was die Leute über ihre Politiker denken. Da auf dem Dach von dem Büro waren nun irgendwelche Leute, die da irgendwelche Anlagen installiert haben. Das haben die Nachbarn gegenüber gesehen, haben die Polizei gerufen. Kam die Polizei, hat die Jungs eingesackt. Und dann stellte sich heraus, das waren SBU-Agenten mit dem Auftrag des Büro von Selenskyj.
Geheimdienst SBU,
Beruf, ja. Ja, vom Geheimdienst, das Büro von Selenskyj zu verwanzen. So, das kam raus. Der Innenminister, der eine ganz merkwürdige Rolle spielt in dem Land, Avakov, war eigentlich sehr Poroschenko-treu, rückt gerade von Poroschenko ab. Der hat dann nur verkünden lassen, ja, wir können ja nichts dafür, wenn die SBU uns nicht sagt, wo er Wanzen anbringt. Wenn die uns das nicht sagen, werden sie eben verhaftet. Ja? Nach dem Motto, hätten sie uns gesagt, hätten wir sie ja machen lassen. Also muss man sich vorstellen. Ja? Der Präsident nutzt den Geheimdienst, um seinen wichtigsten Konkurrenten abhören zu lassen. So. Kein Scherz. Ukraine, und das läuft da. Und in den deutschen Medien hat man davon kein Wort gehört, weil die deutschen Medien offensichtlich uns auch darauf vorbereiten, dass der Poroschenko, der große pro-westliche Demokrat, dann die Wahlen gewinnt.
Ist naja, also das Musterland der Demokratie, weißt du, der Maidan hat ja blühende Gärten nach Kiew gebracht und da drüben ist alles toll. Wenn ich höre, was in unseren Medien nicht berichtet wird über die Ukraine, das ist so ein großes schwarzes Loch da drüben. Das ja, war
soll
vor fünf Jahren.
Soll ich die Zahlen nochmal zeigen?
Vor 5 Jahren war es wirklich so, alle Ukraine und da haben sie sich die Klinke in die Hand gegeben, unsere Politiker Steinmeier und wie sie alle hießen. Und jetzt ist das Land de facto eins der ärmsten Länder in Europa. Die Menschen
nicht eins verlassen, der ärmsten, das ist das Ärmste.
Zu Millionen verlassen die das Land. Die Ukrainer sind die bettelarmen Hilfsarbeiter in Polen und in Russland, die da ausgenutzt werden von diversen Geschäftsleuten, die natürlich die Not der Menschen immer wieder instrumentalisieren. Es ist katastrophal.
Ja? Ganz so ist es nicht. Das müssen wir auch wieder trennen. Also
in Polen werden die Ukrainer echt ausgeschlachtet. Also
ich weiß, ich
sag ja, ausgenutzt, ja, total, ja.
Wir müssen es trennen, pass auf. Und zwar, die Situation ist folgende. Vor dem ganzen Maidan-Kram waren so 1,5 bis 2 Millionen Ukrainer in Russland. Also in Russland ist der Lebensstandard deutlich höher als in der Ukraine. Die waren schon damals zum Arbeiten in Russland. Viele haben ja auch Familie. Das ist ja alles über Jahrhunderte ein Land gewesen.
Aber es waren für keine Familie. Flüchtlinge in dem Sinn, sondern die haben da gearbeitet im Ausland eben. Ja,
die haben einfach im Ausland gearbeitet. Und es gibt ja, ich kenne so viele Leute, die familiäre Bindungen in die Ukraine haben. Also das war wirklich ein Land und unglaublich viele haben da noch ihre Familie sitzen. Also noch auch bevor dieser ganze Bürgerkrieg losging. So. Und dann kam der Maidan und der Bürgerkrieg. Mit dem Bürgerkrieg ist es so gekommen, dass aus aktuelle Zahlen aus dem Donetsk, also aus dem Bürgerkriegsgebiet, sind 2 bis 2,5 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Russland. Das waren echte Flüchtlinge. Mhm. Ja? Die hat Russland gut integriert, weil Russland hat die Gesetze, gut, ist immer bürokratisch, aber trotzdem soweit vereinfacht, dass die Leute im Grunde innerhalb von einer Woche eine Arbeitserlaubnis hatten und sich einen Job suchen konnten. So, die Ausbildung war anerkannt, die Sprache konnten sie, das sind ja russischstämmige Ukrainer, ethnische Russen, das heißt, die hatten auch kein Problem, sich einen Job zu suchen. Das heißt, Russland hat diese 2,5 Millionen, die da noch zugekommen sind, also Russland hat jetzt knapp 4 Millionen Ukrainer im Land, relativ gut, verschluckt, die sind einfach da und keiner bemerkt sie. So, was in Polen läuft, ist was anderes. Circa 2 Millionen Ukrainer sind aus der Westukraine, wo gar kein Krieg ist, wie vor der Armut nach Polen gelaufen. Und da hast du recht, die werden ausgebeutet. Die sind nämlich Schwarzarbeiter und illegal. Mhm. Okay. Ja, das ist der feine Unterschied. Also in Russland können die sich einen ganz normalen Job suchen, die sind dann gemeldet, können die Sprache, haben eine Ausbildung und gut, haben jetzt nicht so viel Wahl, weil sie erstmal was suchen, aber sie kriegen einen regulären Job. Während in Polen, da hast du in den Städten hast du Straßen, wo morgens eben die ukrainischen Wanderarbeiter stehen und warten, dass jemand sagt, komm zu mir, du musst meine Wohnung finanzieren.
Aber glaubst du nicht, dass dieses Ausnutzen in Russland nicht auch stattfinden könnte? Also ich will jetzt Russland gar nicht anschwärzen, aber du weißt doch, wie es ist, wenn Menschen in wirtschaftlicher Not sind, dann sind die bereit, alles dafür zu tun. Es gibt immer irgendwelche Leute, die das natürlich dann ausnutzen. Ja, also ich will
natürlich, die haben eine schwache Position, wenn sie ihren Job verhandeln sollen, nicht? Also wenn sie jetzt hingehen und sagen, ich bin aus der Ukraine, ich bin gerade angekommen, dann weiß der Arbeitgeber, ich kann dem niedriges Gehalt zahlen bei der Gehaltsverhandlung. Es gibt ja in Russland nicht sowas wie Tarifverträge in Deutschland. Mhm. Nur, wenn der Ukrainer als Buchhalter einstellt, dann kann der ihn auch nicht so schrecklich schlechter bezahlen als die anderen Buchhalter, weil sich dann sein Betriebsklima kaputt macht. Mhm. Ja, also das ist dann schon, dass die alle irgendwie ungefähr das gleiche kriegen. Der Punkt ist einfach die rechtliche Stellung. In Russland haben sie die Möglichkeit, also völlig legal zu arbeiten. Das ist was anderes, als wenn sie in Polen ankommen und illegal schwarz arbeiten. Okay. Das ist einfach der große Unterschied dabei. Natürlich haben die es schwer. Also stell dir vor, du musst morgen, weil in Deutschland Krieg ist, nach Österreich. Du kannst zwar die Sprache, aber du hast sicherlich nicht die Chance, innerhalb von 3 Wochen deinen Traumjob zu finden, sondern du musst erstmal nehmen, was du kriegst.
Ja, klar.
Ja, also das ist schon gegeben. Die werden dir nicht, es hat auch keiner auf die gewartet, aber sie haben zumindest reguläre Chancen und können sich einen Job suchen und dann in Ruhe von da aus sich besseren Job suchen.
Die Sprachbarriere ist ja auch in Polen schwieriger wie in Russland. Ja, also viele Ukrainer sind eigentlich ethnische Russen und die ihr Leben lang Russisch gesprochen haben. Da ist es natürlich einfacher, wenn du in einem Pausenraum sitzt und sprichst auch Russisch, wie wenn du da irgendwo der 10. Mann auf der Bank bist und kannst gar nicht mitkriegen, was die polnischen Arbeiter da sprechen. Ja, es ist schon klar. Mir ging es nur darum, ich wollte halt auch sagen, dass eigentlich geht es mir in dem Gedanken darum, dass es für die Menschen in der Ukraine einfach wirklich katastrophal ist. Und die Wahlen werden dieses Thema natürlich aufgreifen. Und ich bin mir aber sicher, dass durch verschiedene Maßnahmen, die ich jetzt noch gar nicht überblicken kann, in der Ukraine eine falsche Wahl herauskommen wird.
Ja, Maßnahmen kann ich dir nennen. Die sind schon halbwegs bekannt.
Ja,
was haben
alles in Bezug auf mögliche Wahlfälschungen?
Ja, pass auf, das ist ganz einfach. Und zwar haben sie in der Ukraine einige interessante Sachen gemacht. Poroschenko hat ja nun die Geheimdienste gut unter Kontrolle. Mhm. Und er hat jetzt an einigen Tricks, also ich nenne jetzt nicht alles, das ist auch wieder zu lang werden, aber ich nenne die wichtigsten Dinge. Die Ukraine hat circa 40 Millionen Einwohner offiziell. Die hat die Zahlen noch nie wirklich geändert. Obwohl, wie wir gesehen haben, 4 Millionen in Russland, 2 Millionen in Polen. Wir müssen mal eigentlich fragen, es sind nur noch 34 Millionen Einwohner. Jetzt ist Folgendes. In Russland, das ist offiziell, das kann jeder nachlesen, hat Poroschenko verboten, dass die Konsulate, also ukrainischen Konsulate und Botschaften, Wahllokale öffnen. Wenn ich als Deutscher hier in Russland wohne, kann ich zur Bundestagswahl in das Konsulat gehen und da meine Stimme abgeben. Mhm. Das können die Ukrainer nicht. Das hat er verboten. Wohl wissend, dass die Ukrainer, die nach Russland gegangen sind, sicherlich nicht seine Wähler sind. Ja, das heißt, der hat mal eben 10% der Bürger des Landes das Stimmrecht entzogen.
Also seine Gegner hat er quasi, oder die, die nicht ihn wählen werden, hat er direkt mal abgeschaltet. Ja.
So, also die dürfen schon mal nicht wählen in Russland. Mhm. In Polen haben sie auch ein sehr bürokratisches System. Das heißt, wenn von diesen Gastarbeitern, die in Polen sitzen, tatsächlich jemand sich die Mühe macht, nach Warschau zu fahren, da wählen zu wollen, dann wird das auch nicht ganz einfach. Das sind nochmal 2 Millionen, die wahrscheinlich nicht unbedingt für Poroschenko stimmen, wenn sie aus Armut aus dem Land raus müssen.
Ja, ja.
Werden wohl auch nicht wählen. So, jetzt kommt aber der nächste Witz. Listen, in den Wahllisten sind die alle noch drin. Und inzwischen gibt es aus der Ukraine also Berichte, dass die Leute in den ukrainischen Wahllisten vor Ort, wo sie mal gemeldet waren, noch immer gelistet sind und dass also teilweise einige Städte statt einer faktischen Bevölkerung von 300.000 in Wirklichkeit jetzt auf der Wahlliste 380.000 Menschen haben. Mhm. So, und jetzt muss man wissen, was mache ich damit? Ich habe zum Beispiel einen Bekannten in der Ukraine, ist auch ein YouTuber, der macht mit mir auf Russisch manchmal Interviews. Der hat mir erzählt, dass der Nachbar von denen gerade die Wahlbenachrichtigung für den seit 4 Jahren toten Opa bekommt. Also da laufen ganz lustige Sachen ab. So, und nun ist der Witz folgender. Jetzt sind also die Wahlscheine gedruckt für diese Leute, die da gar nicht sind. Und die dürften in den Wahlurnen auftauchen, mit dem Kreuz für Poroschenko. Weil natürlich das angefochten werden wird, ist jetzt folgendes. Jetzt muss man wissen, wie die Wahlkommission, Wahlkontrolle funktioniert. In der Wahlkommission stellt jeder Kandidat einen Beobachter. 39 Kandidaten haben wir und wahrscheinlich sind um die 10 Kandidaten reine Strohmänner von Poroschenko. Die sind nur angetreten, damit er in die Wahlkommission mehr Stimmen hat. Das heißt, wenn der in der Wahlkommission dann gemeckert wird, dann hat Poroschenko eine gute Chance, das durch die Mehrheit in der Wahlkommission sowohl regional als auch landesweit dann unter den Tisch zu kippen. Mhm. Und noch hinzu kommt, das kann ich jetzt bisher nicht bestätigen aus unabhängiger Quelle, aber ich habe auch noch gehört, dass der SBU, also der Geheimdienst, aus Cybersicherheitsgründen die Server spiegelt. Das heißt, er hat eine komplette Kopie des Wahlservers. Mhm. Das kann also sein, dass die Zahlen, die kommen, innerhalb der Server vom SBU manipuliert werden. Wie gesagt, also es ist ein ganz heißes Thema. Ich habe dazu viel geschrieben, verlinken wir auch alles. Könnt ihr nachlesen. Wie auch immer, was davon man glauben will und was davon nicht. Ich komme wieder zurück zum Anfang. Wir haben die Umfrage von Gallup aus Amerika. Das ist jetzt sicher keine russische Propaganda. Wenn Poroschenko die Wahl gewinnt, dann sollte man sich fragen, wie jemand mit einer 9%igen Beliebtheit im Land eine Wahl gewinnen kann und 50% der Stimmen holt. Also in der Vorwahl mit Sicherheit über 20 und in der Stichwahl dann 50. Die Frage muss sich jeder stellen, wie ihr die Zahl 9 und am Ende 50 in Einklang kriegt. Und das andere, was ich jetzt erzählt habe, sind technische Details für die, die es interessieren. Aber die spannende Frage ist eben wirklich diese.
Was würde das denn jetzt bedeuten, wenn Poroschenko, sagen wir mal, er wird gewählt, in Anführungszeichen, also er schafft es mit Betrug oder Manipulation, wie auch immer, da wieder hinzukommen. Was würde das für die Ukraine bedeuten, wenn Poroschenko dranbleibt? Weiter der Anti-Russland-Kurs, weiter pro-NATO und de facto auch mehr Korruption und so weiter? Also es würde nicht besser werden in der Ukraine, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht zu erwarten. Also Poroschenko macht sich die Taschen voll. Über den Korruptionsskandal haben wir auch letzte Woche schon gesprochen. Und der ist in der Ukraine auch, wie gesagt, auch ein großes Thema in den Medien, kommt hier gar nicht vor, obwohl es wohl ziemlich klar ist, dass Poroschenko aus Russland, aus dem Feindland, alte, abgeschriebene Ersatzteile für Armeefahrzeuge ins Land geschmuggelt hat, am Zoll vorbei und sie dann in seinen Fabriken als dort produzierte Neuteile deklariert hat und dann mehrfach überteuert an die eigene Armee verkauft hat, was dazu führte, dass dann im Donbass im Krieg plötzlich Panzerwagen nicht liefen und Leute gestorben sind. Also das ist in der Ukraine ein heißes Thema, wird in Deutschland im Westen nicht thematisiert. Also es ist überall so,
Poroschenko ist ein netter Kerl. Einfallsreich ist er schon, das muss man schon sagen. Es gibt da ein altes jüdischen Begriff dafür, der heißt Chuzpe. Ja? Also das ist schon irgendwie krass, was für Ideen man auch hat und dann auch diese Skrupellosigkeit und diese vollkommen, es ist vollkommen egal, ob das auffällt. Ich kontrolliere schließlich auch die Medien, also was soll da passieren? Und er weiß ja offensichtlich auch, dass egal, was er macht an dieser Position, die Amerikaner oder primär der Westen halt an ihm festhalten wird, weil er die Bastion darstellen soll gegen den bösen Russen. Also,
ja, das ist die Frage. Und das ist die Frage. Also das Problem ist, wenn Poroschenko aus irgendwelchen Gründen die Wahl doch nicht gewinnt,
ja,
dann bin ich sicher, dass er das Land sehr schnell verlässt. Weil egal, wer gewinnt, ob es Timoschenko ist oder Selenskyj, die haben beide angekündigt, dass sie den Staatsanwalt von der Leyen lassen.
Okay, und du meinst dann, dass wenn er die präsidiale Immunität verloren hat, dass...
Und die Macht über den Apparat.
Aha.
Und die Macht über den Apparat. Im Augenblick kann er, habe ich heute wieder gelesen, irgendein Verfahren gegen Poroschenko wurde gerade vom Staatsanwalt zusammengefaltet wieder. Mhm. Der hat ja die Macht über den Apparat. So, das heißt, wenn er die morgen nicht mehr hat, dann muss der ganz schnell weg.
Ja, okay.
Das heißt, für Poroschenko geht es wirklich um alles, weil wenn der die Wahl verliert, dann muss er sehen, wie er aus der Ukraine wegkommt. Die werden ihm sein Business enteignen, seine Geschäfte, seine Firmen, seine Fabriken.
Ja.
Der hat viel zu verlieren, der Mann. Und den USA, es ist egal, wer gewinnt. Also den Selenskyj kann keiner einschätzen, wobei der am langen Faden von einem Oligarchen namens Kolomoyskyj hängt, den kennen die USA wieder gut. Und die Timoschenko ist sowieso pro NATO.
Ja.
Die macht auch mit dem Slogan, unser Weg ist NATO und EU. Also das heißt, es ist den USA egal, welche Puppe da jetzt an den Fäden in Kiew hängt. Deshalb muss Poroschenko auch dringend Wahl fälschen, weil er kann jetzt nicht seinen Trick mit dem Vorwurf von Kertsch und dann über das Kriegsrecht die Wahl abzusagen, das hat ja nicht geklappt. Da hat er die Unterstützung aus dem Westen nicht für gekriegt.
Also ich glaube, er wird am Sonntagabend die erste Wahlprognose, die erste Wahlrechnung bei laufenden Triebwerken in seinem Privatjet mit Stadtfreigabe am Flughafen verbringen. Dass wenn dann kommt, er ist raus, dass der Pilot nur noch die Gase reingibt und zack, Abflug nach, was weiß ich, irgendwo, wo geht denn der dann hin? Nach Washington, oder?
Ja, Florida ist egal. Wobei, ich glaube nicht. Also ich denke, seine er ist mit der Timoschenko in den Wahlumfragen rechtlich zusammen. Und mit dem, was er, wenn die ganzen Geschichten stimmen, und einige sind ja sogar offiziell belegt, mit der Wahlfälschung, also zum Beispiel, dass er Bürger von der Wahl ausschließt, das ist ja ein offizieller Gesetz, das in Kiew erlassen wurde. Das ist ja keine Verschwörungstheorie, dass zum Beispiel die in Russland eben die Ukrainer nicht wählen lassen. Das ist ganz offiziell, Kiew kann es jeder nachlesen. Ich denke mal, das wird reichen, um den ersten Wahlgang zu überleben. Spannend wird die Stichwahl. Also ich glaube nicht, dass der im ersten Wahlgang rausfliegt. Mhm. Ich glaube, es wird Timoschenko rausfliegen und dann muss er sich im zweiten Wahlgang mit Selenskyj rumschlagen und da wird es dann interessant. Ja gut, aber du siehst, ich kann mich bei der Ukraine festquatschen. Das ist einfach für mich ein sehr wichtiges Thema, weil für mich war die Ukraine, das habe ich auch im Interview mit dir erzählt, das Thema, wo ich, was die Medien angeht und wie wir teilweise veräppelt werden, aufgewacht bin. Ich habe ja auch ein Buch darüber geschrieben. Da möchte ich jetzt kurz in eigener Sache nochmal Werbung machen, weil das kam ja bisher, es ist ja sehr dick, es hat ja irgendwie im Druck wahrscheinlich knapp 1000 Seiten, auch wenn wir versuchen, das noch ein bisschen dünner zu machen. Das ist sehr teuer zu drucken und der Verlag hat es daher bisher nur als E-Book rausgebracht. Aber mein Verleger hat mich angerufen, es haben so viele Leute sich inzwischen gemeldet, die dieses Buch eben auch tatsächlich jetzt gedruckt haben wollen, dass die Entscheidung getroffen ist, am Montag, es soll jetzt in Druck gehen. Das heißt, das Buch kommt irgendwann einmal auf den Markt, auch gedruckte Version. Wie gesagt, wir zeichnen am Mittwoch auf. Es soll Freitag schon im Shop des Verlages verfügbar sein. Wenn ihr Interesse habt, guckt es euch an. In der Vorbestellphase, die dann eben anläuft, sobald es im Verlag verfügbar ist, kriegt ihr 3 € Rabatt, dann kostet 22,95. Danach, wenn es offizieller ist, wird der Preis 25,95. Das noch nur so am Rande. Mhm. Das freut mich persönlich sehr, weil das Buch war mir ein Herzensanliegen. Das war für mich einfach in meinem Leben Wendepunkt, dass ich es geschrieben habe und als ich das alles rausgefunden habe. Und ich freue mich, dass...
1000 Seiten ist natürlich schon eine Hausnummer, gell? Das muss man sich erstmal zur Brust nehmen. Aber ich werde das Buch ja auch irgendwann physisch in der Hand haben. Und selbst wenn man nicht alles im Detail liest, es gibt bestimmt immer wieder Kapitel, wo man sich mal sagt, okay, die 100 Seiten, das will ich jetzt wissen. Und dann nimmt man sich eben ein paar Stunden Zeit und ergründet zumindest mal das Kapitel mit den Maidan-Schützen. Das wäre zum Beispiel eins der ersten, was ich jetzt wirklich mir zur Brust nehmen würde, weil ich daran auch den ganzen Konflikt begründet sehe. Ja, also mit dieser Eskalation auf dem Maidan, wir müssen es jetzt nicht aufrollen, wir haben es ja alles schon mehr oder weniger besprochen. Aber daran sieht man ja auch, wie Medien, nicht wie Politik gemacht wird mit den immer wieder gleichen Programmen von den Geheimdiensten, jahrzehntelang und oft ausprobiert, Gewalt schüren, Unruhen veranstalten, Blut fließt auf den Straßen, es kommt zur Eskalation, Es wird anerkannt von den anderen Ländern und. Die ganzen Programme sind ja eigentlich alle bekannt. Ja.
Genau, also, das, was ich an dem Buch so spannend finde, und das ist so das, was mir Freunde, die ich damals, als es noch lange vor der Veröffentlichung war, Probe gelesen haben, die haben gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Thriller, weil es baut wirklich aufeinander auf und du siehst, wie sich diese Sache aufschaukelt. Also das ist wirklich eine ganz spannende Geschichte gewesen und jeder, der sich für die Frage interessiert, wie solche Regime-Changes gemacht werden, den wir auch gerade in Venezuela sehen, das Buch ist wirklich, das erklärt den Kram wirklich, das sage ich nicht, weil ich es geschrieben habe, sondern weil es ist wirklich so, es ist sehr ausführlich, geht jetzt durch das Jahr 2014 durch die Entwicklung. Das ist, wie gesagt, es war für mich, das zu schreiben war ein Abenteuer. Also ich habe sechs Wochen, Tag 12, 14 Stunden nur das gemacht, weil das so spannend war. Okay, aber sollen die Leute kaufen und selbst entscheiden, ob sie es auch spannend finden?
Also ich will dir jetzt gar nicht zu viel Honig um den Bart schmieren, aber ich mag deine Schreibe, wie du es angehst. Man sieht es an deinem Blog, du hast klare Worte, du bist tief in deinen Gedanken, ohne jetzt aber Schachtelsätze zu konstruieren, die über 10 Zeilen laufen mit 14 Kommas zwischendrin, sondern du hast eine klar strukturierte Ausdrucksweise und in deinen Büchern kommt es ja auch rüber. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass viele Leute durch dieses Buch nochmal ihre Weltsicht neu justieren können oder halt anfangen, auch neu zu denken, weil bei vielen Menschen gerade der Ukraine-Konflikt wirklich etwas ist, wo so dieser ganze Begriff Lügenpresse, Lückenpresse sich erst entzündet hat. Und so diese ganze Medienrevolution oder dieses Mediendesaster, was wir in unserer Gesellschaft haben, das kann man erkennen, das hat auf dem Maidan auch begonnen, dass da viele Leute gesagt haben, das kaufe ich denen jetzt nicht mehr ab. Also das jetzt gehen 90-Jährige gehen jetzt ins Internet, weil sie sagen, in der Tagesschau, da werde ich nur verarscht. Also solche Berichte gibt es eben auch schon.
Ja, das war spannend, kurz aus dem Nähkästchen. Das war spannend, als ich meine Putin-Präsentation, also von dem Putin-Buch, die Präsentation gemacht habe, die öffentliche. Da kam jemand auf mich zu, der wohl Stammgast, das ist ja einmal Regentreff, einmal im Monat, da kam ein Stammgast auf mich zu und sagte, meine 88-jährige Mutter wollte mitkommen. Das will die sonst nie. Aber das Thema fand sie spannend. Also wie du sagst, 90-Jährige werden plötzlich neugierig bei diesen Themen, was da abläuft. Das habe ich da, ich fand es ganz interessant und ich habe mit der alten Dame lange gesprochen. Das war eine spannende Geschichte.
Man sieht halt auch die Verwerfungen in unserer Medienlandschaft, dass das komplette Vertrauen in das etablierte Mediensystem komplett erodiert ist. Die ganzen Printmagazine, die liegen wie Blei in den Regalen. Das will kein Mensch mehr anfassen. Die Verkaufszahlen, die sind im freien Fall. Und also ich hoffe natürlich auch, dass wir mit dieser Arbeit oder allgemein mit unserer Arbeit, du als Blogger, ich als Journalist bei Nuviso, dass wir dafür sorgen, dass dann einfach mehr Leute anfangen nachzudenken. Weil dann, darum geht es uns ja eigentlich. Wir verdienen ja hier kein Geld. Das ist ja alles dir low budget, sondern wir wollen wirklich dafür sorgen, dass Menschen anfangen zu denken. Und das ist mein eigentliches Anliegen. Ich will, dass es den Menschen in der Ukraine nicht wieder so geht wie diesen letzten Winter, wo sie nichts zu heizen, nichts zu essen hatten. Das ist einfach ein unhaltbarer Zustand. Ja. Deswegen, also jetzt hör mal auf, uns gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. Ja, dein Buch.
Sehe ich wirklich genauso, weil ich mache es ja auch nicht, weil ich damit Geld verdiene. Ich habe ja im Sommer mir aus Langeweile die Seite aufgemacht, weil ich nach 4 Jahren nach der Ukraine, wo ich dann 4 Jahre für mich selber recherchiert habe, immer gesagt habe, jetzt will ich auch schreiben. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die Seite jetzt erfolgreich wird, dass ich plötzlich Bücher schreibe und mit dir eine Sendung. Ich habe dich 4 Jahre beobachtet, deine Sendung gesehen und dass ich jetzt plötzlich mit dem, was ich mache, immerhin so erfolgreich bin, dass mich doch viele lesen und dass ich jetzt plötzlich mit dir eine Sendung mache, das ist für mich eine Entwicklung, die habe ich nicht geplant und ich muss mir jetzt überlegen, weil ich inzwischen Vollzeit auch davon lebe. Und hast du richtig, davon kann man nicht leben. Ja, ja.
Aber Thomas, es gibt da etwas wie das Gesetz der Resonanz, das habe ich in einem dieser schlauen Bücher mal gelesen, dass ich viele dieser Bücher, die hier virtuell dastehen, da steht das auch drin, wenn du dich mit diesen Thematiken beschäftigst, taucht auch in deinem Umfeld tauchen immer mehr Leute auf, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Du gehst in Resonanz mit diesem ganzen Feld. Und ich merke das an so vielen verschiedenen Gästen und Berichten oder Zuschriften, die uns ereilen. Neulich habe ich eine tolle Mail bekommen, da hat ein Mann geschrieben, lieber Robert, meine Tochter, die studiert Lehramt, die hat heute deinen Klimawandel-Vortrag vom Regentreff 2018 gesehen. Heute ist sie aufgewacht. Vielen Dank. Und da war ich innerlich, das war für mich so ein Freudenfest, wo ich echt gesagt habe, wow, das ist geil, wenn eine junge Lehramtsstudentin plötzlich einen Aha-Moment hatte, wo ihr klar wurde, was hier in einem ganz anderen Bereich gerade passiert, das Thema Klima, da habe ich gemerkt, okay, das war wichtig, das war richtig und ich bin auf dem richtigen Weg. Man kann es nicht allen Leuten recht machen, aber ich glaube, der größte Teil unserer Zuschauer wird verstehen, was unsere Intention ist und deswegen macht es auch so unglaublich viel Spaß. Also wir haben jetzt unsere drei Themen, die wir uns ausgesucht haben, eigentlich schon durch, aber es gibt ein Thema, das ich mit dir unbedingt nochmal kurz besprechen möchte und zwar gestern war großer Tag im EU-Parlament, EU-Upload-Filter, Paragraph 13/17, weil man gibt dem Ganzen ein neues Kleid. Also er wird jetzt neu verpackt und gestern hat die EU bestimmt, dass also diese Upload-Filter jetzt umgesetzt werden sollen. Das wird jetzt alles in trockene Tücher gepackt und wird dann in den einzelnen Parlamenten wahrscheinlich dann noch verabschiedet. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Arbeitsgrundlage, also sprich ein freies Internet, speziell auch YouTube, plötzlich etwas schwieriger in Zukunft werden wird. Was glaubst du denn, was diese Entwicklung oder was diese Entscheidung gestern für uns und für alle freie Journalisten in der Welt bedeutet?
Ja, also ich bin zunächst mal gegen jede Einschränkung der Arbeit und das ist definitiv eine, weil das bedeutet ja theoretisch, wenn ich jetzt auch nur einen Ausschnitt aus einer Reportage zeigen will, als Beispiel, dass ich schon unter Upload-Filter fallen kann wegen Urheberrecht und du auch. Also das ist eine Sache, die Einschränkung finde ich unmöglich. Das ist wirklich ein Schritt in die Zensur. Ich bin jetzt in dem Thema nicht so tief drin, weil es mich nicht ganz so sehr betrifft, denn es betrifft ja in erster Linie eben Plattformen wie YouTube, wo ich mit dir aktiv bin, aber das ist nicht mein Hauptfeld, oder auch Facebook, wo ich jetzt auch nicht mein Hauptfeld habe. Aber man muss ja gar nicht so weit gehen. Der Upload-Filter ist eine weitere Ergänzung. Viel spannender ist ja, und das kennen wahrscheinlich viele unserer Zuschauer, wie bei Facebook zensiert wird, indem Leute gesperrt werden für Tag, für immer, wegen irgendwelcher Beiträge, die irgendwem nicht gefallen. Und da habe ich mal reingeguckt seinerzeit, wer macht eigentlich bei Facebook den sogenannten Faktencheck? Also das heißt, wer entscheidet bei Facebook Deutschland, was ist Fake News und muss eventuell gelöscht werden auch und was darf bleiben? Mhm. Und das ist ganz spannend, weil da gibt es, also auch das war letzte Woche eine Meldung, da kam die Meldung, haben sich einige aufgeregt, die DPA, Deutsche Presseagentur, wird jetzt Faktenchecker bei Facebook. ganz schlimm, die deutsche Mainstream, Anführerin des Mainstreams, weil da kommt die Meldung ja her, von der Presseagentur, bevor sie in die Zeitungen kommen, die darf nun entscheiden, was wahr ist und was nicht. Ja, Leute, das ist ein Witz in Tüten, weil schon jetzt, vorher, seit Jahren schon, ist bei Facebook der deutsche Faktenchecker Korrektiv. Ja. Habe ich einen Artikel auch jetzt unter dem Video verlinkt, wen das interessiert, Korrektiv. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn manchmal in den Medien gesagt wird, bei so einer streitbaren Meldung, dass das unabhängige Journalistennetzwerk Korrektiv dazu Folgendes sagt. Und dann wird die Meinung des Mainstreams bestätigt, alles ist korrekt. Ja. Klingt toll, und wenn man auf die Seite von denen geht, dann sind die auch toll unabhängig und voll kritisch. Das Problem ist, man sollte auf der Seite mal dahin gehen, wo was steht über deren Vorstand, Kuratorium und so weiter, oder auch die Spender, dann stellt man fest, der Laden ist komplett von den Mainstream-Medien nicht nur erobert, die haben ihn selber gegründet. Das heißt, eine Mediengruppe hat das Ding selber gegründet, hat ihren Chefredakteur als Chef da reingesetzt, die anderen Medien sind auch jetzt alle drin und auf die Weise kontrollieren sie also selber, was jetzt Fake News ist und was nicht. Das heißt also, wenn ihr seht, der Spiegel schreibt was und sagt, Korrektiv bestätigt das, dann könnt ihr auch sagen, Spiegel bestätigt sich selber, weil der Spiegel sitzt auch da drin im Kuratorium. Mhm. Also, es ist völliger Zirkus und das ist bei Facebook also schon lange gang und gäbe. Und jetzt gerade bin ich vor ein paar Tagen drauf gekommen, Reporter ohne Grenzen anzuschauen, weil mir ein Leser eine Frage geschickt hat. Habe ich mich nie mit beschäftigt und habe ich einen Tag recherchiert. Selbst Reporter ohne Grenzen, und die kennt ihr alle, ne? Das ist mal die nächste Rangliste der Pressefreiheit. In Deutschland ist die Presse ganz frei und in Russland überhaupt nicht und so. Und dann so. Und wenn man sich das anguckt, Reporter ohne Grenzen ist das Gleiche. Gegründet vom Westen, finanziert von Staaten. In Deutschland kriegen sie 40% ihres Geldes vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Die Dachorganisation in Frankreich wird unterstützt von der EU, von staatlichen Fonds aus Schweden, aus Holland, Frankreich sowieso. Das National Endowment for Democracy ist drin, sprich das US-Außenministerium finanziert sehr massiv. Die kriegen also 95% ihrer Spenden von NATO-Staaten direkt oder über zwischengeschaltete Foundations. Und dann ist es nicht sonderlich schwer, die Karte der Pressefreiheit, die sie veröffentlichen, mal über die Karte der NATO-Freunde zu legen. Und die einzige Ausnahme ist dabei tatsächlich Saudi-Arabien, weil das ist wohl selbst denen zu dreist, zu sagen, dass da alles gut ist, obwohl das ja ein Freund von der NATO ist. Aber ansonsten 1:1 die NATO, da ist alles super. Okay. Und auch hier ist es so, das fand ich das Spannende, hatte ich gestern auch eine Diskussion während der Arbeit mit einer Freundin dran, die daran glaubte und die sagte, ja, da muss man ja reingucken, wie sie das machen, da muss es ja Kriterien geben für diese Liste. Mhm. Und das Schöne ist, die gibt es nicht. Also die Liste wird erstellt, das kann man nachlesen, da steht wirklich drin, bei denen auf der Seite, indem sie Fragebögen verschicken an ihre Partner und Korrespondenten, sprich an die Leute, die sie bezahlen. Weil in Deutschland ist da drin der gesamte Who is Who, Spiegel, Stern, also alle deutschen Medienkonzerne sitzen drin. Die kriegen dann Fragebogen und dürfen beantworten, wie das denn so mit der Pressefreiheit in Deutschland ist. ARD, ZDF sitzen auch drin. Die dürfen dann auch sagen, Pressefreiheit in Deutschland. Dann können wir mal raten, was die über die deutsche Pressefreiheit sagen. So, und die sitzen also drin, bezahlen das, leiten das und fragen sich selber über die Pressefreiheit aus. Es ist ein hochspannendes Ding und die sagen sogar ganz offen auf ihrer Seite, dass diese Fragebogen gar nicht keinen wissenschaftlichen und nicht mal repräsentativen Kriterien genügt. Das sagen die selber. Steht da drauf, wörtlich, auf deren Seite. Wird aber dieser Fragebogen und das Ergebnis, wo ist die Presse frei, wird in der Presse jedes Jahr, wenn er rauskommt, hochgejubelt, ja, wir wissen, wo die Presse frei ist und wo sie nicht und wo das Böse ist. Das ist auf Basis eines Fragebogens, wo die sich selber fragen und das Ergebnis schon klar ist, weil die NATO will, dass in den NATO-Staaten alles gut ist und bei den Gegnern der NATO alles schlecht. So, also es ist Hanebüchen.
Super.
Ja, das ist Hanebüchen. Also wirklich 95% der Gelder kommen von NATO-Staaten. Mhm. So, jetzt kannst du raten, was die melden.
Mhm. Klar.
Und dann auch noch sagen sie wirklich selber, es ist nicht mal wissenschaftlich, es ist noch nicht mal repräsentativ.
Wie heißt der Spruch?
Steht auf der Seite.
Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. So geht ja, das doch.
Genau. Oder? Und ja. Die Medien benutzen das, wieder zurück zu Korrektiv, dann als Bestätigung dafür, wie gut sie sind.
Ja.
Sie berufen sich auf die ohne Grenzen. Bei uns ist alles super.
Super. Die haben ja gesagt, hier, guck mal, Das ist ja alles offen und transparent. Genau. Und ja,
richtig.
Ist klasse, ja.
Ja, also nicht. Und 40% in Deutschland zahlt ja der deutsche Staat. Der deutsche Staat hat ja gar kein Interesse daran, dass irgendwas Kritisches über Deutschland Pressefreiheit kommt. Mhm. Jetzt können wir raten, wenn die dann auch noch zum Großteil die Korrespondenten von ARD, also MDR, NDR, SRF und wie die alle heißen, Bayerischer Rundfunk, ZDF fragen. Ja, was sagen die denn? Mhm. Es ist also so, ne? Also egal wie frei oder unfrei die Presse ist, aber selbst wenn sie unfrei wäre, würde keiner sich hinstellen, bei mir ist die Presse unfrei, dann würde ich aber auch verhaftet werden. Also die Fragebogen ist von vornherein Müll.
Also ich frage mich schon lange, wie lange es noch dauert, bis diesen ganzen Medien ihr System um die Ohren fliegt, weil das Vertrauen ist wirklich, jeden Tag wird es noch schlimmer. Und ich spüre auch in meinem eigenen Umfeld, dass also immer mehr Menschen ein Zweifel, so ein großes Zweifeln haben. Die Berichterstattung ist sehr tendenziös, das wird von allen Menschen erkannt. Auch die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Situation, die wird immer brisanter. Also es ist ein Prozess im Gange, der eine gewisse Dynamik entwickelt. Und ich frage mich, ob es so wird wie in Frankreich vielleicht, dass da auch wirklich ein Protest sich auf den Straßen dann sammelt oder ob es dann wirklich nur der Mensch ist, der mit der Faust in der Tasche dasteht und dann vielleicht beim nächsten Urnengang bei der nächsten Wahl abstimmt. Ich kann es nicht sagen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit und also ich muss gestehen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann mit dir in diese Themen eintauchen kann. Ja, es ist jetzt auch nicht alltäglich, dass wir hier unter Beobachtung sozusagen uns unterhalten. Aber Thomas, wirklich, hast du noch einen Gedanken vielleicht zum Schluss, bevor wir aussteigen aus der Woche hier?
Nee, eigentlich nicht. Wenn ich an die Medien denke, dann ist da so mein Leitspruch. Vielleicht übersetzt ihn ja jemand mal irgendwann. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich ja wirklich, das mit dir zu machen. Zweites Mal. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein.
Nein, ich freue mich schon, wenn 2.0 dran steht, Ausgabe 20. Da müssen wir noch ein paar Wochen warten, ja.
Super, ja, wir haben vielleicht die Chance, ich muss vielleicht zu meinem Verleger demnächst, wegen diesem Ukraine-Buch nochmal, wenn das dann zufällig eine Sendewoche fällt, dann mache ich mal eine Sendung von woanders, mit einem schönen Hintergrund, werden wir sehen. Nee, also Bans Bey, alles gut, ich habe mich gefreut mit dir und freue mich, wenn es den Menschen gefällt. Gebt uns Verbesserungsvorschläge, dass der Ton nicht gut ist und so weiter, wissen wir machen es eben aus der Küche und nicht aus dem Studio.
Ja. Alles klar. Thomas, alles Gute für dich nach St. Petersburg. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Tacheles. Und ja, Thomas, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.